Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war, aber Felix Magath hat uns mal das Wasser weggenommen. Ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war. Aber das Wasser war dann weg und es war doch etwas sonniger hier in Wolfsburg und ja, fanden wir nicht so ganz so gut.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung unserer kleinen Bundesliga-Selbsthilfegruppe KMD. Ich bin der Benny, kennt mich ja schon und will auch gar nicht lang ausholen, sondern euch einfach direkt den Mann vorstellen, der uns heute alle mal wieder inspirieren wird mit seinen Geschichten, mit seinen Weisheiten. Er hat, und jetzt haltet euch fest, seitdem wir das letzte Mal hier zusammengetroffen sind, einen eigenen Wikipedia-Artikel bekommen. Ich begrüße unsere kleine VIP-Maus, den Most Valuable Moderator, Alex Schlüter. Hallo Alex!
Hallo! Ja, habe ich wirklich einen Wikipedia-Eintrag?
Wie weißt du das nicht? Ich dachte, den hättest du selber geschrieben.
Nee, also klar habe ich eine Agentur beauftragt, aber ich wusste es wirklich nicht. Den habe ich wirklich?
Du hast einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ich habe letzte Woche geguckt, habe Kicker Meets Saison gegoogelt, um zu sehen, wie denn so unsere Jonas-Hofmann-Aussagen so die Runde machen. Und das kommt halt auch in deinem Wikipedia-Eintrag vor. Da dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Da habe ich hier mal reingeguckt. Da steht hier unten, zusammen mit Benny Zander betreibt er außerdem den Podcast Kicker Meets the Zone.
Betreibt man einen Podcast?
Ja, ich weiß ja nicht.
Da setze ich doch direkt hin. Was steht denn da noch so drin? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Und jetzt habe ich ausgerechnet für diese Folge, das müssen wir mal ehrlich erzählen. Also hallo übrigens an alle.
Du bist ja ganz aufgeregt
hier
jetzt.
Hier ist Mr. Wikipedia Alex Schlüter. Ich habe das wirklich nicht gewusst.
Also ich zitiere. Alexander, Gänsefüßchen, Alex Schlüter. Ist ein deutscher Sportjournalist, der seit 2016 als Chefmoderator für den Streamingdienst The Zone Deutschland tätig ist. Sind diverse Sachen verlinkt. So, dann gibt's hier was, es gibt Unterpunkte Karriere und Persönliches und Quellen. Persönliches, da steht, dass du Anhänger des VfW Wolfsburg bist. Ja. Steht hier. Ist Wikipedia, muss stimmen. dann steht hier was zu Jugend und Studium, weil du hast natürlich auch einen unglaublichen Mitteilungsdrang und hast natürlich diverse Interviews gegeben, die sind alle hier unten verlinkt. Also du hast ein, guck mal, ich zeig dir das kurz hier mal in die Kamera, dann kannst du das sehen. Nee, nicht so wirklich, ne?
Nee, ist nicht scharf genug. Doch, jetzt ja.
Du hast einen eigenen Wikipedia, das hab ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich das hier in der Sendung, ich dachte wirklich, du hättest irgendwas damit zu tun.
Nee, wusste ich nicht.
Ja, schön. Ja, Glückwunsch.
Verrückt, ja. Ja, ausgerechnet für diese Folge habe ich meinen Laptop weiter weggestellt, weil der so laut ist, das wird wahrscheinlich gleich in meinen Wikipedia-Eintrag noch reingeschrieben werden, weil mein Laptop so laut ist, dass ich Angst hatte, dass ihr meinen Laptop über das Mikro, mit dem ich hier aufzeichne, hört, habe ich den Laptop 2 Meter weggestellt hinter eine Plexiglasscheibe. Ich bin heute mal wieder im The Zone-Büro in den Redaktionsräumen und hier sind Plexiglasscheiben, ihr wisst schon, Covid. Und deswegen kann ich jetzt selber gar nicht meinen Wikipedia-Artikel recherchieren, aber ist okay.
Also dein Laptop ist auch wirklich immer an der Grenze, ne? Das muss man sagen, der ist immer so, er liefert ab, aber er ist immer kurz davor, dass er eigentlich ausgewechselt werden will.
Er ist absolut auf Anschlag, ja. Das nur nebenbei. Kommen wir zu dem, was wir heute mit euch vorhaben. Kleines Inhaltsverzeichnis vielleicht von der heutigen Folge. Wenn das Ding hier eine fette Lektüre wäre, dann sind die ersten 30 Seiten, kann man glaube ich grob so planen, Maximilian Arnold gewidmet. VfW Wolfsburg ist ein gutes Einsteigerthema, absolut heißestes Team im Moment. Beste Abwehr der Liga, wird euch erstmal fesseln. Dann, was haben wir dann so? Circa 10 Seiten, würde ich mal sagen, reden wir über die Pöbler von der Weser. Freitagsspiel Frankfurt.
Da gibt's direkt die ersten Hasskommentare.
Ja, da ging das zur Sache. Die Frankfurter verlieren gegen Werder Bremen. Da müssen wir auch drüber reden. Und was dann eben vor allen Dingen danach auf und abseits des Platzes so kommuniziert wurde. Spannende Sachen. Marco Rose zu Gast in seiner alten Heimat. Um den ist ja im Moment sowieso viel zu erzählen. Wird euch fesseln. Und dann müssen wir natürlich ein großes Kapitel aufschlagen. FC Schalke 04.
Und dann fehlt ja noch der Abgesang. Hast du dir dafür auch was überlegt?
Ja, das sind dann so Danksagungen und Literaturempfehlungen. Schauen Sie auch hier
mal
rein.
Das gibt es noch von diesen Autoren.
Ja, www.wikipedia.de.
Aber du bist ein bisschen, das ist richtig niedlich. Also liebe Hörer, ich sehe den Alex ja gerade während der Aufsehen. Du bist ein bisschen aufgeregt, weil du jetzt, also du hast das wirklich nicht gewusst, ne?
Nee, habe ich wirklich nicht gewusst.
Krass, okay. Ja,
und eigentlich google ich mich so einmal pro Vormittag, aber wir waren heute zu fleißig und deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ja, schön. Naja, dann, das ist mein Geschenk an dich. So starten wir rein in diese Folge.
Aber du hast den nicht gemacht.
Nein, dann wird er einen ganz anderen Ton haben. Bisschen schnittiger.
Okay, ja, lass uns reingehen. Ich bin mir relativ sicher, der Mann hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Ansonsten setzt du dich da bitte jetzt sofort noch dran, aber ich glaube, es ist nicht nötig. Ach, Quatsch, ich weiß es sogar, weil ich auf dieser Seite noch über ihn recherchiert habe. Maximilian Arnold, mittlerweile seit 2009 könnt ihr auf unserem Lieblingsquellchen nachlesen beim VfL Wolfsburg. Mittlerweile absoluter Führungsspieler, Fixspieler bei dem aktuell, ich habe es gesagt, heißesten Team der Liga. Sie haben jetzt einen Arbeitssieg eingefahren gegen die Hertha. Ja, wenn es läuft, dann läuft's. So kann man, glaube ich, das Kapitel abbuchen. Aber wir haben noch eine ganze Menge mehr Themen mit ihm zu besprechen. Wollen wir da direkt reingehen?
Wollen wir, machen wir, jetzt.
So, dann sind wir nämlich sofort drin und können direkt reinstarten. Wir zählen nochmal zusammen auf die gedachte 23 und bei der 23 klatschen wir. 21, 22.
Hey, gut. Der Arnold ist ein Mannschaftsspieler. Das haben wir jetzt damit zu Beginn dieses Podcasts festgestellt. Komm, wir nehmen das einfach mal mit rein in die Aufzeichnung. Wir haben vergangene Woche mit Jonas Hofmann schon so ein bisschen gespoilert, wie das hier eigentlich rund um unseren Podcast aussieht. Jetzt habt ihr Maximilian Arnold beim Warm-up kennengelernt. Schön, dass du dabei bist. Mit fetten Gaming-Headset zugeschaltet aus dem wunderbaren, ich darf das sagen, Wolfsburg. Grüß dich erstmal.
Schönen guten Tag, vielen Dank. Ja, mit dem Kopfhörer gibt es hier vom VfL dazu. Das ist ja wie die Autos. Das ist hier Kopfhörer.
Hast du dich gerade ein bisschen erinnert gefühlt? Ich weiß gar nicht. Du hast ja auch ein paar Trainer in deiner Karriere erlebt. War das so ein bisschen wie so eine ganz wilde Teambuilding-Maßnahme, die wir gerade mit dir gemacht haben? Gab es so irgendeine ganz wilde Nummer? Bei Daum mussten sie mal über Scherben laufen oder über Feuer? Ich weiß nicht mehr.
Wir hatten mal ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war, aber Felix Magath hat uns mal das Wasser weggenommen. Ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war. Aber das Wasser war dann weg und es war doch etwas sonniger hier in Wolfsburg und ja, fanden wir nicht so ganz so gut. Deswegen, aber ich kann es jetzt nicht sagen, ob es eine Teambuilding-Maßnahme war, aber so fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt so außergewöhnlich wäre.
War das während der Trainingseinheit, während des Spiels oder einfach über eine komplette Woche? Und wie seid ihr wieder ins Wasser gekommen?
Das war nach dem, ich glaube, jeder weiß auch, Felix Magath hat das immer gemocht, dass man auch mal laufen geht. Und das war nach einer Laufeinheit, wo man ja doch dann etwas erschöpft auch ist. Das ist jetzt nicht, sagen wir mal, so ein 30 Minuten ein bisschen locker die Beine verdrehten Lauf, sondern das waren anderthalb Stunden Waldlauf. Und dann war das Wasser nicht mehr in den Flaschen drin. Und dann, da war ich noch relativ jung. Also ich habe zwar auch gekotzt, aber da gab es schon ältere Spieler, die dann schon, war dann nicht so cool.
Aber ich kann dir sagen, es geht auch noch schlimmer. Ich habe von einem Kumpel aus Uni-Zeiten mal gehört, der hat in Salzgitter gar nicht so weit weg von dir gespielt und war auf Trainingslager. Das war, glaube ich, noch zu A-Jugendzeiten bei ihm. Und der Trainer hat rausgefunden, dass die Mannschaft vor dem Vorbereitungsspiel abends noch feiern gewesen ist, also heimlich ausgebüxt ist aus dieser Jugendherberge oder wo auch immer das war. Und dann hat er ein bisschen was anderes gemacht als der große Felix Magath. Er hat das Wasser aus den Trinkflaschen während des Vorbereitungsspiels rausgenommen, aber er hat es mit Wodka befüllt. Und wenn du, und das kann jetzt jeder Fußballer nachempfinden, wenn du bei 30, 35 Grad auf dem Platz bist und dann die erste Trinkpause hast und du haust dir da den Wodka rein, dann passieren schlimme Dinge. Das, weiß auch nicht, irgendwie eine gute psychologische Maßnahme.
Boah, ja, kann man auch mal so machen, ne?
Aber gut, so weit ist dann der gute Felix offensichtlich nicht gegangen. Ich habe es mir gerade schon einmal aus Versehen rausgenommen. Maxi, habe ich gesagt, da können wir vielleicht zu Beginn einmal mit aufräumen. Ist gar nicht so dein Favorite-Name, wenn's um Maximilian Arnold geht, ne? So ein Max ist dir eigentlich sogar lieber.
Ja, ich glaube schon, meine Eltern haben sich schon was dabei gedacht, mit den langen Namen zu geben. Aber ich glaube, ich hatte mal ein Erlebnis, da hat mich der Trainer immer Maximilian gerufen über den ganzen Platz. Und ich glaube, ich glaube, 10, 11, da war ich in dem Spiel echt ein bisschen unter der Schublade. Und deswegen wurde mein Name auch öfters gerufen. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Deswegen finde ich Max in Ordnung. Aber dann bin ich nach Wolfsburg gekommen und dann hieß es hier Maxi. Und ich wehre mich nicht, gehört irgendwie auch zu meinem Namen dazu. Aber ich bin jetzt auch keine 16, 17 mehr. Der Bart ist länger geworden, deswegen denke ich, sollte man vielleicht schon mal Max sagen. Aber es, wie gesagt, ist kein Problem. Gibt wesentlich Schlimmeres auf der Welt.
Ja, wir gewöhnen uns da gerne dran. Ich meine, du sprichst hier mit Alexander, der lieber Alex genannt wird, und Benjamin, der lieber Benny genannt wird. Wobei ich mir bei dir auch irgendwann die Frage stelle, ob du, Benny, willst du mit 80 auch noch Benny genannt werden? Bist du dann Opa Benny?
Okay. Also ich habe ja alleine mit so vielen Benjamins mit 4 verschiedenen Bennys in einer Mannschaft mal gespielt, ne? Also das ist ja so ein Name meiner Generation irgendwie so ein bisschen gewesen.
Ja, ja.
Deswegen sind die alle irgendwann alt. So, und dann ist das auch, wir können natürlich jetzt überlegen, dass wir einfach für jedes Mal, wenn uns hier ein Maxi rausrutscht, da zahlen wir einfach 1 Euro.
Trinken wir einen Wodka.
Ich weiß noch nicht, was wir dann mit dem gesammelten Pott machen, aber dann können wir uns auch ein bisschen...
Ja, ich hau da noch ein bisschen was drauf und das können wir dann spenden.
Ah ja, oder?
Finde ich gut. Finde ich gut, ja.
Super, super, Maxi.
Ja, dann sag ich mal, hallo, hier ist Maxi.
Maxi, wir haben schon unterschiedlichste Szenarien gehabt. Wir haben schon Spieler erwischt an so einem Montag, da gab es gerade Straftraining, ob mit Wasser oder ohne. Wir haben schon Trainer gehabt, die hatten gerade ihre Mannschaft rund gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Besuch in Freiburg nach einem schlechten Pokalspiel. Ich habe jetzt mal grob die Hoffnung, dass bei euch die Stimmung aktuell ein bisschen besser ist. Stimmt das?
Ja, also wenn diese beiden Szenarien angesprochen wurden, dann sind wir etwas besser drauf.
Nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit in die Kabine, weil 9 Spiele ungeschlagen, 8-mal ohne Gegentor, das macht ja was mit dem Selbstbewusstsein. Ich könnte mir vorstellen, dass zu Saisonbeginn, wenn du in die Kabine reinkamst, sich das noch ein bisschen anders angefühlt hat als jetzt gerade.
Ja. Ja, das ist im Fußball so. Ihr kennt das ja auch, ihr seid ja schon ein bisschen dabei. Ihr wisst ja dann auch, wie die Jungs ticken, wir Fußballer. Es ist ja dann so, wenn wir gefühlt oft gewinnen, da uns gehört ja dann die Welt. Also es liegt uns alles zu Füßen, auch in der Kabine. Das ist manchmal schon echt amüsant zu sehen, aber das verrückt auch. Wenn das einfach läuft, so wie das gerade bei uns ist, dann läuft es einfach. Und man kann auch manchmal machen, was man will, wie man jetzt auch am Wochenende gegen Berlin gesehen hat. Ich glaube, da war ein nicht so gutes Spiel von uns, aber wir haben 2-0 gewonnen. Das steht am Ende da. Und danach auch in der Kabine bei uns. Wir haben jetzt durch unseren Kassenwart Pavo Pervan, der da wirklich ein super Auge darauf hat, der hat jetzt für unsere Musikbox noch ein Mikrofon dazu bestellt.
Ach du also, meine Güte.
Oh ja. Also, und ich muss ehrlich sagen, wir haben auf einmal mehrere Celine Dions in unserer Mannschaft. Also das ist auch, fehlt nur noch die Habrach plus natürlich der Rock. Aber nein, es ist brutal, wie auf einmal alle singen können. Das ist aber auch die breite Palette, ob es natürlich unsere französische Kombination, die natürlich dann schon das eine oder andere Lied anstimmen, oder ob es dann deutsche Lieder sind, ne? Die Schlagermusik, die wir dann haben, speziell nach dem Bielefeld-Spiel, hat dann der Paulo Otavio, ist ja ein Brasilianer, ne? Der hat dann auf einmal deutsche Schlagermusik angemacht. Also das ist völlig verrückt, aber okay. Es ist auch unfassbar geil, das muss man sagen.
Also wenn Paulo Otavio deutsche Schlager singen kann, dann traue ich euch ab jetzt auch die Meisterschaft zu. Das ist ja überhaupt keine Grenze.
Klarer Zusammenhang, würde ich auch sagen.
Also, ja, verrückt. Paulo hat schon wirklich, der kann echt gute Lieder auch spielen und auch nach dem Bielefeld-Spiel. Da lief dann Cordula Grün zum Beispiel.
Oh,
und hat da perfekt mitgesungen. Wo er ein bisschen Stimmung da reingemacht hat, auch Johnny Depp dann gemacht. Oder Mama Lauda. Also so eine Dinge haut er dann wirklich mal raus. Das ist schon echt ganz geil.
Aber jetzt muss ich wissen, für mich spielt Musik eine noch etwas größere Rolle als für Alexander Schlüter. Was ist denn deine Musik?
Ich bin, glaube ich, der mit der hellste Typ oder der Sonne und ich höre Hip-Hop-Music. Das passt eigentlich gar nicht. Also das folgt, ich habe mit einem guten Kumpel zusammengespielt, haben wir auch noch engen Kontakt und ich folge ihm so bei seiner Spotify-Playlist. Er hat da so Wop Berlin, heißt sie. Und da haut er immer dann immer Lieder neu rein und ich höre das immer komplett runter. Und, aber auch zum Beispiel beim Krafttraining gibt es dann schon mal so, wo ich ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Bums brauche. Und dann natürlich finde ich auch geil nachspielen diese Schlagermusik. Aber eigentlich bevorzuge ich schon die Hip-Hop-Musik, die aktuell dann natürlich auch ist. Drake, Gunna, all die Konsorten, die so meinem Hauttyp ähnlich entsprechen.
Na klar.
Der hellste Typ unter der Sonne.
Wobei, Max, das Novum wirst du noch kennen. Ich glaube, mittlerweile Airport und logischerweise im Moment Zoom. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch in Wolfsburg? Das ist ja so ein Club mit, du darfst ruhig zugeben, dass du den Laden kennst, weil dazu bist du jetzt mittlerweile viel zu lange in Wolfsburg. 3 Räume, ein ganz großer, wo irgendwie alle mögliche Musik gespielt wird. Dann gab es immer, als ich noch in der Gegend gelebt habe, gab es so ein Après-Ski-Raum. Und es gab einen Black-Music-Raum. Und ich fand es immer geil, wenn die Wolfsburger Spieler da waren. Das war noch so zu Roy-Präger-Zeiten. Roy Präger, Stefan Schnorr waren immer in dem Après-Ski-Raum. Und dann waren mehr, Pablo Thiam und Co. Und natürlich die Brasilianer, die dann damals waren in dem Black-Music-Raum. Aber das heißt, du wärst jetzt eher als der weißeste Typ in dem Black-Music-Raum.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn es offen hätte. Okay.
Genau, aber es ist in Wolfsburg ist schon viel nicht mehr so, auch von den Diskotheken haben viele zugemacht, was ein bisschen schade auch ist, weil wir doch, ich kann mich noch erinnern, wo wir 2014 dann auch mit der, wo wir dann, ich glaube, zweiter Platz oder davor die Saison, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, wir waren jedes Wochenende dann auch. Ey, es war verrückt. Und das Schlimme, das ist dann auch einfach gelaufen. Es war ja völlig verrückt gewesen. Und immer Wochenende los und gefeiert. Aber da sind wir abends vorm Auswärtsspiel, waren wir gegen 12 Uhr da, buch gleich in die Disco rein. Und es war schon so mit Patrick Ochs, Marcel Schäfer da noch, die Zeiten. Es war verrückt, da war dann auf einmal der Fitnesstrainer, war dann einfach mit. Es war völlig geil. So. Und das ist momentan leider durch Corona. Ich glaube, das wäre jetzt mit der Truppe auch wieder möglich, weil wir dann schon, wie gesagt, ganz gute Stimmungskanone auch da dabei hätten. Und das ist ja momentan leider nicht möglich.
Ja, so holt ihr euch jetzt halt den Club quasi nach dem Spiel in die Kabine mit eigenem Mikro und Soundanlage. Man tut, was man kann. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, du hast so viele unterschiedliche Mannschaften innerhalb dieser Mannschaft kennengelernt. Ne? Also die einzelnen Wolfsburger Generationen, die hatten ja auch unterschiedliche Stile und unterschiedliche Gesichter, diese ganzen Mannschaften. Wenn du jetzt im Außenstehenden das Gesicht der aktuellen Mannschaft beschreiben müsstest, was würdest du sagen?
Ganz ehrlich, das absolutes Team momentan. Also so von dem Ganzen, wie wir auftreten, wie wir sind auch. Ich hatte jetzt auch speziell nach dem Berlin-Spiel, dann hat man ja früh über Behandlung ein bisschen Massage und dann hatten wir mit Wout Weghorst und Paavo Perwan auch drüber gesprochen, wie das ist. Ja, Paavo ist unser Kassenwart und Paavo stellt ja doch schon etwas dar, ist ja schon ein bisschen breiterer Typ und da wird schon auch gezahlt immer. Und seitdem wir auch ein bisschen mehr, das ist ganz lustig, am Anfang hieß es nur, waren wirklich Strafen unfassbar viele, aber mittlerweile hat sich das so eingependelt. Klar, passiert immer mal was, mal vergisst man mal, das passiert, aber so die großen Strafen sind einfach weg. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann eine gewisse Disziplin reinbekommen haben, haben wir auch diese Disziplin auf dem Platz, haben wir diese Fokussierung auf dem Platz. Und das ist auch ein riesen Punkt, den wir einfach haben. Wir wissen einfach, was wir als Team, dass wir mit viel Arbeit, harter Arbeit auch mehr erreichen können. Und das ist ja, davon tragen wir gerade oder davon profitieren wir gerade.
Aber das war ja schon auch ein Prozess. Also ihr habt nicht immer diesen Fußball gespielt, den ihr jetzt spielt. Und da meine ich jetzt gar nicht nur damit, dass ihr so erfolgreich spielt, sondern das war ja auch was anderes. Also Stichwort Dreierkette, Viererkette. Wie sah dieser Prozess aus? Hat euch Oliver Glasner da auch aktiv mit reingeholt, um darüber zu sprechen, was ihr eigentlich da auf dem Platz darstellen wollt?
Ja, das muss man sich ja mal, das ist ja eigentlich völlig verrückt. Wir sind ja 2018 fast abgestiegen, aber in Relegation gewesen. Und dann mit Bruno Labbadia sind wir auf einmal in die Europa League gekommen. Dann war Bruno Labbadia weg und dann kam ein neuer Trainer mit Oliver Glasner und auf einmal ein neues System gespielt. Plus englische Wochen mit der Europa League noch dazu. Da war gar keine Zeit auch, das so schnell aufzuarbeiten, weil wir von doch Bruno Labbadia doch mehr über Ballbesitz Fußball gekommen sind am Anfang. Oder überhaupt. Und beim Oliver Glasner war es immer das schnelle Spiel in die Spitze. Das ist ja so ein Prozess. Man kann ja nicht sagen, ey, wir wollen jetzt auf einmal schnell in die Spitze spielen, aber das funktioniert nicht. Man braucht mal Trainingseinheiten. Aber die hatten wir gar nicht, weil wir nur im 3-Tages-, 4-Tages-Rhythmus, was absolut geil ist. Aber es war einfach, und dann hat man auch gesehen, dass auch die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Dann haben wir umgestellt auf Viererkette, aber wir hatten trotzdem noch die Doppelbelastung. Wir sind ja weitergekommen in der Europa League. Dann kam Corona dazwischen, dann war sowieso mit Trainieren, da war nur Vierergruppe-Training mit Handschuh bei 30 Grad möglich. Und jetzt, so bitter und schlimm wie das auch war in Athen, aber wir haben jetzt einfach mal Zeit gehabt zu trainieren. Das muss man ehrlich sagen. Und das trägt momentan jetzt so Früchte, dass es auch jeder verinnerlicht hat, was der Trainer möchte. Ob es, wie wir anzulaufen haben, wie wir zu verteidigen haben, wie wir den Spielaufbau machen, es klappt nicht immer alles, ne? Der Gegner, es spielt auch ein Gegner und in der Bundesliga schickt man sowieso niemanden so einfach, aber ich denke, wir haben das, Entschuldigung, immer viel besser auch fokussiert und dann auch verstanden, was der Trainer von uns möchte und ich glaube, das zeigen wir momentan.
Wie sehr musste der euch als Mannschaft auch davon überzeugen? Weil das braucht schon ja auch, also das ist sehr anstrengend, das hat Xaver Schlager letztens im Kicker gesagt, das hat viel mit Disziplin zu tun und mit Automatismen. Musste der euch dann auch davon überzeugen, dass das aber das ist, was am Ende den Erfolg bringen wird?
Ja, man, das ist ja, wir Fußballer, wir glauben ja erst dann was, wenn es funktioniert, ne?
Genau, ja.
Und das hatte am Anfang noch nicht so, da waren wir auch relativ unzufrieden und dann überlegt man natürlich was. Dann haben wir das umgestellt, dann hat das mal eine Zeit lang richtig gut funktioniert, dann hatten wir mal wieder einen kleinen Durchhänger etc. Aber er hat auch immer wieder die Sachen neu, oder nicht neu, sondern immer wieder auch erzählt und immer wieder da den Finger in die Wunde gelegt. Und ich glaube, umso häufiger das macht, das sind wieder dann auch zu dem Thema Automatismen, dann versteht man das irgendwann und dann sieht man auch, hey, wir haben ja Erfolg. Und so war das dann, ist das dann gekommen. Und momentan sind wir einfach in einer sehr, sehr guten Verfassung, weil wir natürlich auch vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben zu trainieren, aber auch natürlich dann auch mal in Ruhe auch mal trainieren können oder auch mal viele andere Sachen. Sonst sind wir immer wieder gereist nach Alexandria oder nach Athen. Wir waren früh um 6 zu Hause. Dann ist Freitag, der Freitag ist dann schon mal nichts mehr. Sonntag hast du dann nur, Samstag nur ganz locker Training. Da trainierst du ja auch keine Abläufe mehr. Und dann ist der Sonntag schon wieder Spiel. Also das sind ja so Punkte, die darf man nie vergessen.
Aber kannst du mal ein bisschen erklären, wie genau ihr das trainiert, diese Automatismen? Also das darf ruhig jetzt mal ein bisschen nerdig sein, einfach damit ich mal eine Vorstellung davon bekomme, wie wird man so eine Mannschaft, die so spielt? Und ich habe immer das Gefühl auch, man könnte euch die Augen verbinden und ihr wüsstet trotzdem alle auf dem Platz, was irgendwie wie zu tun ist und wie ihr anlaufen müsst und so weiter.
Ganz ehrlich, das sind so ein banales Beispiel wie in der Videobesprechung. Das Schlimme, manchmal sitze ich drin und ich weiß genau, was er sagen will. Und ich denke mir mal, ich kann es nicht mehr hören. So, es ist wirklich so. Aber dann denke ich mir wieder, man muss es trotzdem immer wieder und immer wieder, nochmal, ich mache ja auch nicht oder wir machen auch nicht alles richtig. Aber wir haben gewisse Abläufe, wie zum Beispiel, wenn der Ball auf außen geht, dass der Außenverteidiger dann mit vorschiebt, dass der Zehner vielleicht abkippt auf den Sechser, damit wir den zumachen, dass der eine Sechser dann vor die Abwehr kippen kann. Solche Kleinigkeiten sind das einfach immer nur. Und das trägt einfach Früchte, auch und auch wenn er immer sagt, ja, wir müssen dann die Schnittstellen besser suchen, wir müssen nach vorne attackieren, wir müssen hinter die Kette kommen, das sind diese Sachen, die er auch immer wieder und immer wieder und immer wieder sagt, auch in der Besprechung, es ist verrückt, wirklich, aber manchmal sitzt man einfach drin und man weiß einfach gefühlt, er fragt dann auch viel, weil er auch dieses Feedback von uns haben möchte und man weiß einfach eigentlich immer die Antwort, ne, und das ist wirklich verrückt, wie viel wir auch immer davon machen, aber wir auch einfach jetzt merken, deswegen läuft es auch.
Es läuft vor allen Dingen auch auf deiner Position richtig, richtig gut. Also dieser Podcast hat sich in den vergangenen Wochen auch schon dazu hinreißen lassen zu sagen, ihr seid vielleicht die beste Doppel-Sechs, die es im Moment gibt in der Liga, also zusammen mit Xaver Schlager.
Vielen Dank.
Du darfst uns widersprechen, aber wie siehst du die Situation da mit euch beiden im Moment?
Das sind wieder Automatismen. Doch mit Xaver, der hat ja letztes Jahr ist ja super gestartet, dann hat er sich schwer verletzt, dann kam er wieder zurück, hat er wieder ein bisschen gebraucht auch, aber jetzt momentan, das ist Fußball einfach. Manchmal kann man das gar nicht so richtig erklären. Das ist einfach so für den Außenstehenden auch ganz schwer zu sagen, aber manchmal läuft es einfach. Weil es gibt auch Dinge, die macht er nicht richtig, die gibt Dinge, die mache ich nicht richtig. Aber wir haben diese offene Kommunikation auch, dass ich Xaver mal zurückhole, dass er mich zurückholt, dass er sagt, ich muss nach vorne, dass er bleibt. Und momentan verstehen wir uns da einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist immer schwer zu glänzen, wenn es in der Mannschaft nicht so läuft, weil Fußball ist nochmal ein Mannschaftssport. Das darf man nie vergessen bei allen Einzelspielern, die natürlich auch richtig gute Fußballer sind, aber wenn die Mannschaft Erfolg hat, kann man, glaube ich, auch, finde ich, genauso schwer abfallen, wie natürlich auch, wenn die Mannschaft schlecht spielt, dass man dann richtig auffällt, also so auch speziell auf unserer Position, das muss ich dann doch auch sagen.
Aber das finde ich echt spannend. Das ist die Position, die ich viel schlechter, aber eben dann auch selber aktiv gespielt habe. Dann
viel, auch viel schlechter.
Minimal schlechter. Also ich sehe, also ihr beide, dann von mir aus Goretzka und Kimmich und dann wäre mein alter Kumpel Bürger mit mir schon Doppel-6-mäßig auf der 3. So sehe ich es jetzt mal.
Aber ernsthaft, wie sehr muss man sich da kennenlernen? Weil ich kann mir nur vorstellen, dass du, wenn du so einen Xaver Schlager dann neben dir neu auf der Position hast, in den ersten Spielen häufiger mal überhaupt fragen musst, Alter, warum gehst du da jetzt so sehr nach vorne oder mach doch mal was. Das ist ja schon ein Typ, der gefühlt gar nichts anderes kennt als intensive Läufe.
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das war alles immer Friede, Freude, Eierkuchen am Anfang. Ich habe dann schon immer, ich bin ja eigentlich einer, ich versuche schon auch gerne mal wieder nach vorne zu kommen, um dann auch mal gewisse Abschlüsse zu haben. Aber ich habe dann auch für mich verstanden, ich werde den Jungen jetzt nicht ändern, nur wenn ich immer sage, ja, Maximilian Arnold möchte auch mal nach vorne, sondern ich habe ihm dann gewisse Situationen, gehe ich dann nach vorne, Aber ich habe immer mehr so dieses, ich sag's immer, ich bin so eine deutsche Kartoffel, ich weiß manchmal meine Aufgaben einfach zu erledigen. Und dann bleibe ich lieber mal, mit wenn der Restverteidiger oder der Absicherung gut sind. Und Xaver macht's ja auch nicht schlecht, also das darf man ja nicht falsch verstehen. So. Aber es dauert wirklich schon auch. Ich habe mit ihm trotzdem mal, wir haben drüber mal gesprochen. Es ist aber auch über tagtägliches Training oder tagtägliches Sprechen, auch im Spiel, dann vorm Spiel. Aber mittlerweile wissen wir einfach, wenn ich gehe, bleibt er. Wenn er geht, dann bleibe ich. Das ist so, mittlerweile ist das so ein Fleisch- und Blutübergang. Es ist nicht mehr viel, was wir jetzt sprechen müssen. Aber es funktioniert halt einfach. Weil es auch über die Zeit, wie wir jetzt natürlich schon länger zusammenspielen.
Max, du musst mir eins versprechen, das ist ganz wichtig. Wenn du irgendwann den Hip-Hop-Größen Drake und Co. wirklich mal begegnen solltest, sag auf keinen Fall, du bist eine deutsche Kartoffel, du weißt, deine Aufgaben zu erledigen. Ich glaube, das kommt in der Szene nicht cool rüber.
Ich sag ja, I'm the biggest German potato. Nein, okay, ich weiß, okay. Aber nein, ich finde ja Deutschen, die sind ja immer so für Disziplin und all so Sachen und das ist auch so meins. Ich finde, mit Disziplin und Arbeit kann man Erfolg haben, so sehe ich das. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde das jetzt nicht so, bei Drake würde ich es jetzt nicht sagen.
Ich muss gleich mal recherchieren, ob es schon einen Rapper gibt, mit dem, der irgendwas mit Potato im Namen hat, also wahrscheinlich.
Nein, ich kenne ihn auf jeden Fall nicht.
Ja, wahrscheinlich. Wo der Schlüter hier gerade mit den Superlativen um sich geworfen hat, komm, wir packen noch einen drauf. Hast du schon mal besser gespielt in einer Saison als in dieser, in der Bundesliga?
Ich fand, letztes Jahr war schon auch nicht so ganz verkehrt. Aber klar, momentan ist schon nicht so schlecht. Ich weiß schon, wo der Ball manchmal hinkommt und wo der Ball hin soll. Das hat schon manchmal alles Hand und Fuß.
Also sorry, auch da, wenn wir Drake fragen, der ist in der nächsten Folge unser Gast, hast du schon mal geiler performt als aktuell? Der würde das nicht so sagen.
Nein, der hat ein anderes Selbstvertrauen. Der hat ein paar mehr Follower auf Instagram, deswegen kann der das auch machen.
Ja, aber irgendwie ist es auch in Ordnung, ne? Also du zeigst dein Selbstvertrauen dann einfach auf dem Feld. Du wirst ja auch nicht fürs Quatschen bezahlt, sondern fürs Spielen, ne?
Ja, das ist wirklich so. Ich sehe das jetzt, das sollen andere gerne beurteilen. Wenn ihr das sagt, ich habe schon eine hohe Meinung, ich höre euch auch immer sehr gerne bei The Zone, ich schaue dann schon immer gerne Spiele, wenn meine Frau das zulässt, aber man schon gerne auch mit dem Kumpel, der die Musik macht, mit dem haben wir früher mal sehr gerne Fußball geschaut oder immer beim Barca oder so gespielt haben wir uns immer alles angeschaut und es gibt ja manchmal, wo man sagt, ey, Kommentatoren, wenn wir Fußballer, wir denken ja, wir wissen das ja eigentlich alles immer besser. Aber nee, macht schon ganz Spaß, euch zuzuhören.
Also nicht nur ihr Fußballer denkt das, auch die Zuschauer, die auch nur wie wir Kreisklasse spielen, die denken das auch, dass sie alles besser wissen. Das kann ich dir versichern.
Wir nehmen das Lob jetzt gerne genauso hin. Du kannst natürlich auch immer Kritik äußern, wenn wir irgendwann mal bei der Berichterstattung daneben liegen. Aber ich antworte dir mit der Einschätzung, ab und zu wissen Benny und ich auch, was so die richtigen Worte sind. Und dann drücken wir sie rein ins Mikro.
Ja, dann machen wir das so.
Wie ist denn eigentlich mit Schauen von Länderspielen in den letzten Jahren so bei dir? Bei mir war es so peu à peu. Ja komm, das ist doch eine ganz elegante Brücke. Das ist die eleganteste Brücke, die ich je in meinem Moderationsleben gebaut habe.
Nein, ja, klar, schaut man Deutschland, ne, es ist auch, aber ja, es hat jetzt nicht nur was mit Deutschland zu tun. Ich glaube, manchmal gibt es auch so, ich bin jetzt auch Vater, habe zwei kleine Kinder. Ich kann jetzt nicht einfach mich mal 15 Uhr oder 18 Uhr dann mal hinsetzen und Fußball schauen, weil ich da lieber die Zeit mit meinen Kindern verbringe. Manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen zu viel, manchmal muss man auch ein bisschen Abstand gewinnen von dem Ganzen. Aber klar, Deutschland hat man schon geschaut, aber ist jetzt nicht meine Prio 1 gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ob diese Brücke, ob das so klar ist, worauf ich damit hinaus wollte. Ich versuche es nochmal. Bist auch ganz gespannt, was jetzt kommt, ne? Also
ich erwarte die Frage gar nicht gerade.
ich habe mal nachgeschaut. Nee, die Frage, glaube ich, erwartest du wirklich nicht. Ich habe mal nachgeschaut. Okay. Einziges Länderspiel, fast 7 Jahre her, Mai 2014 gegen Polen. Das alleine lässt mein Hirn schon fast explodieren, dass das fast 7 Jahre her ist, obwohl das Jahr 2014 war. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Was ich von dir erstmal wissen will, ist, wie präsent ist denn eigentlich dieses Spiel noch bei dir? Weil es ist ja dann doch ein bisschen zurück und seitdem hast du viel gegen Ball getreten.
Ganz ehrlich, ja, nicht so viel da. Also klar, die Einwechslung weiß ich noch, weil es was Besonderes ist, auch für Deutschland zu spielen. Aber so war das jetzt. Ich habe da, glaube ich, 15 Minuten gespielt, wenn überhaupt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was ich mich noch erinnern kann, dass die Fans gepfiffen haben in Hamburg. Waren, glaube ich, 37.000 oder so, weil sie unzufrieden waren mit dem Auftritt. Aber das war ja das Spiel vor der WM, wo ja dann doch nicht die, die eigentlichen Nationalspieler da waren. Deswegen, man kann das eigentlich schon einordnen. Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles.
Die Frage, um die Benny sich jetzt gedrückt hat, die hast du ja im Grunde gestern bei den lieben Kollegen im Doppelpass auch schon beantwortet, ob das jetzt eigentlich wieder ein Thema ist. Wir wissen seit gestern, also grundsätzlich wärst du für einen Anruf von Yogi offen.
Ja, sehr gerne, absolut.
Du hast auch noch die alte Nummer von damals, ne?
Genau, ja.
Du hast auch gesagt, du könntest theoretisch deinen Urlaub noch stornieren. Das ginge, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Ich frage mich jetzt, ob es noch irgendeine Hürde gibt, gerade auch aus Sicht von Yogi Löw, dich zu erreichen. Was ist zum Beispiel mit deinem WhatsApp-Profilbild? Bist du da deutlich zu erkennen? Weil der ist ja vielleicht auch ein bisschen schüchtern und hätte Sorge, dich anzurufen, weil es wäre ja super peinlich, wenn der Bundestrainer irgendeinen Menschen anruft und sagt, du wirst jetzt wieder Nationalspieler, ich lade dich herzlich ein, und dann antwortet die Stimme auf der anderen Seite, ich glaube, sie verwechseln mich, ich bin Gerda Müller aus Dortmund, ich habe nichts mit der ganzen Sache zu tun. Der kann dich schon grundsätzlich erreichen, wenn er das jetzt will.
Ja, ich glaube, ja. Ich kann ja mein Profilbild nochmal ändern.
Ja, darum geht's. Genau, das ist ja die Frage, ob wir jetzt vielleicht zusammen brainstormen, was das optimale Profilbild ist, um beim Bundestrainer auch nochmal ein bisschen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Ja, vielleicht im Nationaltrikot.
Ich habe ja mein Handy da, ich kann ja mal reinschauen, was ich für eins habe. Ich habe es schon länger ein bisschen geändert, aber...
Weil wir haben uns so gefragt, ne?
Also ich habe das jetzt hier drin, ich weiß nicht, ob ich das bin.
Ja, das bist du? Ja, mit VfL Wolfsburg-Trikot. Jetzt ist zum Beispiel die Frage... Sollte es eher ein Nationaltrikot sein? Solltest du vielleicht was haben, was dem Bundestrainer auch zeigt, okay, der Maximilian ist auch ein nachdenklicher Typ, also ist vielleicht einfach so ein ohne Fußballtrikot an, wo du einfach so in die Ferne guckst und sinnierst. Also, weißt du, da kann man ja vielleicht auch ein Statement setzen in Richtung, wenn er einfach mal guckt. Er guckt ja sicherlich die Profilbilder auch an, ist auch nur ein Mensch.
Ja, also, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich entscheide jetzt nicht meine Profilbilder nach Joachim Löw, ob ich mich einlädt oder nicht. Sondern ich entscheide das so, wie ich Lust und Laune darauf habe. Und ich werde jetzt mein Profilbild, denke ich, jetzt auch nicht ändern. Deswegen vielen Dank für die Hilfe, auch für die Unterstützung. Aber ich würde das jetzt erstmal so lassen, wenn es okay wäre.
Ich dachte, ich könnte so ein Beratungshonorar abgreifen oder so. Na gut.
Da waren gute Ideen dabei.
Ja, das ist immer das Totschlagargument. Nee, das sind gute Ideen dabei, aber wir machen es dann doch so, wie ich will.
Wir sammeln erst nochmal, ich melde mich dann.
Ich habe da noch Ihre Nummer, ich rufe zurück.
Ganz sicher, ich muss nur Zeit finden. Max, es ist gute Laune angesagt. Verstehen wir natürlich total und freuen uns auch tierisch drüber. Ich habe mich gefragt, in der ganzen Zeit, die du beim VfL bist, gab es ja auch mal andere Zeiten. Also das, was jetzt so Champions League heißt, das war halt, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, auch mal Relegation. Gab es in all den Jahren mal den Gedanken, vom VfL wegzugehen, weil du vielleicht gedacht hast, woanders ist meine Entwicklung vielleicht noch ein bisschen vielversprechender?
Nach jeder Saison mache ich mit meinem Berater, mit meiner Familie, spreche ich darüber, wie die Saison verlaufen ist, wie ich gespielt habe, wie die Mannschaft gespielt hat, wie die Entwicklung ist oder wie wir uns das vorstellen. Und dann hinterfragen wir uns, oder ich bin sowieso ein Mensch, ich hinterfrage sehr viel, ob ich noch alles richtig mache, ob es genug ist, was ich mache, ob ich weniger machen muss, ob ich mehr machen muss. Und klar hat man auch in diesen Jahren dann gemerkt, boah, das ist schon hart, aber ich bin auch irgendwie einer, ich will auch nicht irgendwie immer gleich weg sein. Also damals auch, wo ich hochgekommen bin zu den Profis, hatte ich Felix Magath. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre gebraucht, wo ich dann mein nächstes Spiel wieder gebraucht habe. Wo jeder gesagt hat, ja, du musst weg, du schaffst das eh nicht. Aber ich habe dann immer für mich gesagt, nee, ich will es hier irgendwie schaffen. Und so war das auch dann mit der Relegation. Ich habe gesagt, nee, das kann jetzt hier nicht zu Ende sein. Und ich muss auch sagen, ich finde, ich bin dem VfL sehr dankbar, auch in der schwierigen Phase, dass ich mich damals auch zum Profi, dass ich das alles erreicht habe, mein Traum einfach zu verwirklichen, in der Bundesliga zu spielen. Und deswegen ist für mich auch ein Stück weit die Dankbarkeit einfach da.
Und jetzt hast du deinen Vertrag verlängert bis 2026. Ich traue mich nicht mal, Handyverträge über 24 Monate zu verlängern. Wie lange hast du darüber nachgedacht?
Ja, also nachdenken, es ist immer so, wenn dann mal das erste Mal ein bisschen konkreter wurde, wo sie gesagt haben, ja, wir würden gern sprechen, macht man sich schon seine Gedanken, aber ist auch, hey Leute, wir stehen auf Platz 3, ne? Es ist schon relativ schwer, jetzt irgendwie Nein zu sagen, aber ich habe das jetzt nicht so, sondern ich sehe das immer so, wie ist das für mich, wie ist die Entwicklung, wie ist meine Entwicklung, ich denke, da bin ich auf einem guten Weg und auch, ob ich noch dieses Feuer in mir habe, mich einfach weiterzuentwickeln oder auch einfach noch weiter über den Punkt gehen zu können. Und das habe ich momentan. Ich kann hier in Wolfsburg, habe ich die besten Voraussetzungen, auch an mir zu arbeiten, um mich weiterzuentwickeln. Und deswegen stand die Entscheidung für mich dann schon relativ schnell fest. Also es gab eigentlich jetzt nicht so, wo ich sage, nee, ich muss jetzt warten oder rauszögern oder sowas, sondern ey, geil. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich muss auch sagen, es ist schon, bin ich schon stolz darauf. Das muss ich auch sagen.
Ja, wenn man das mal weiterspinnt, ne, also wenn du bis 2026, solange wie dein Vertrag läuft, auch da bleibst, dann bist du Anfang 30 und du hast dann 17 Jahre beim VfL gespielt. Also du hast über die Hälfte deines Lebens dann bei diesem Club verbracht. Das ist dann schon was Besonderes, ne?
Ja, also so weit will ich jetzt noch nicht schauen. Ich lebe gerne im Hier und Jetzt. Aber klar, man macht das ja nicht umsonst so, dass man so einen Verein dann oder das so lange den Vertrag unterschreibt. Ich bin in der Jugend relativ nach 3 Jahren immer gewechselt. Da dachte ich mir so, gut, ab wenn ich 15 bin, dann muss ich jetzt mal ein bisschen Kontinuität reinbringen. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich bleib da ein bisschen länger.
Aber wir haben jetzt passenderweise gerade Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Folge gehabt und haben mit ihm auch so ein bisschen über seine Zukunftspläne gesprochen. Du sagst jetzt, du schaust dann immer nach jeder Saison und hast dann so ein bisschen den Status quo. Er hat relativ klar gesagt, er will auf jeden Fall nochmal ins Ausland. Wie hat er gesagt, er ist ein Abenteurer, er möchte ja da schon nochmal angreifen. Hast du solche Gedanken irgendwie zumindest im Hinterkopf? Ist das dann eher was für die Zeit nach 2026 oder ist das bei dir gar nicht so, weil du jetzt Family hast, weil du sesshaft bist in Wolfsburg und dich da sehr wohlfühlst?
Naja, ich finde, man darf sich jetzt nicht gleich, ist meine Meinung, gleich verschränken und sagen, hey, ich mache nie irgendwas oder ich bleibe für immer da oder so. Das kann man im Fußball sowieso nicht. Da müssen wir auch ehrlich sein, dass das nicht geht. Aber klar, es muss schon viel passen, auch wenn ich jetzt auch wechseln würde oder wenn ich zu einem anderen Verein gehe, wo ich sage, dann wie schon angesprochen, ich bin jetzt auch schon etwas ein heller Typ und wenn die Sonne dann doch zu lange oben steht, dann wird es für mich dann schon brenzlig auch. Das ist speziell ja auch, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie nach Dubai oder sowas zu gehen. Oder dann nach
Australien.
Ja, Katar, ja gut, Australien ein bisschen weiter. Ich bin auch gerne bei der Familie, das ist auch so ein Punkt. Dadurch, dass ich schon relativ früh von zu Hause ausgezogen bin, fahre ich auch gerne in die Heimat zu meinen Eltern und das liegt von Wolfsburg 2,5 Stunden weg. Das ist dann schon was anderes, als wenn ich jetzt von komplett rumgesponnen jetzt von England, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, von da irgendwo, da muss man jetzt fliegen etc. Und dadurch, dass wir jetzt auch Kinder haben, ist es auch schon schön, dass wenn die Großeltern doch nicht ganz so weit weg sind. Das sind so einfache Punkte. Aber klar, ich würde jetzt nie sagen, ich würde mich jetzt komplett niemals verschließen für alles. Also das muss ich auch ganz klar sagen.
Na, das ist interessant, weil wir haben in diesem Podcast da wirklich schon eigentlich beide Extreme gehabt. Ne? Also Jonas Hofmann, der sagt, er ist ein Abenteurer und der will sehen und machen. Und dann haben wir mit Chris Kramer darüber gesprochen, der nie weiter als 60 Kilometer von zu Hause weg gespielt hat, was ja auch immer erstmal krass ist, eine Profikarriere so hinzukriegen. Ne? Und so sind halt die Typen einfach auch verschieden gestrickt und dann erwischt man wahrscheinlich ein Angebot auch mal in einer Situation, wo es gerade eben passt oder nicht. Das ist ganz, ganz spannend für uns, da einfach mal in eure Köpfe auch so ein bisschen reinzugucken.
Bei mir. Aber heißt bei dir ist es dann auch so ein bisschen wie bei Christoph Kramer, also du brauchst auch schon diese Komfortzone, so hat das glaube ich bei uns gesagt, um deine höchste Leistung abzurufen.
Das ist auch ganz lustig. Ich weiß gar nicht, wie es anders ist. Ich bin mit 12 von zu Hause ausgezogen. Ich weiß nicht, ob das noch was mit Komfortzone zu tun hat.
Ja, nicht.
Ja, ich hatte dann im ersten Jahr war das schon brutal. Ich war im Internat mit einem Kumpel, wir waren im 13. Stock, der hatte Höhenangst. Wir hatten in der ersten Woche war alles geil. Jeder weiß ja, wenn man von zu Hause weg ist, erste Woche, hey, cool, und wir konnten später ins Bett gehen und all so Sachen. Und ab der zweiten Woche wirklich war Heimweh und Höhenangst, es war verrückt. Und da hatte ich schon Riesenprobleme. Und da bin ich schon mit 15 dann nach Wolfsburg ins Internat gegangen. 300 Kilometer weit weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch dann Komfortzone ist, aber ich bin ein Mensch, ich reflektiere sehr gerne oder sehr viel und ich bin dankbar und ich weiß zu schätzen, was ich habe. Und ich weiß einfach auch zu schätzen, was ich hier bei diesem Verein habe. Deswegen ist das für mich ein ausschlaggebender Punkt. Und ich kann jetzt nicht sagen, hey, wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, Beispiel, wenn ich jetzt nach Leverkusen gehe oder nach Gladbach oder zu Augsburg oder Stuttgart oder weiß ich ja nicht, ob ich da genauso vielleicht performen würde oder anders performen würde. Das kann ich ja jetzt nicht sagen, weil ich das einfach noch nie so erlebt habe. Aber ich habe jetzt auch nicht den Drang danach, das muss ich jetzt auch sagen. Weil ich einfach weiß, was ich an dem Verein habe, weil ich einfach zu schätzen weiß.
Ja, und ich glaube, in dem Rahmen ist es doch dann schon auch irgendwie ein geiles Gefühl, wenn dann hoffentlich die Fans auch bald wieder im Stadion sind, dass die das ja auch kapieren.
Also das glaube ich jetzt zumindest mal bei den Wolfsburg-Fans, dass die halt checken, es gibt ganz andere Spieler in der Geschichte des VfL Wolfsburg. Da ist einer bei uns im zentralen Mittelfeld, der honoriert all das, was der Verein für ihn getan hat und gibt es zurück.
Ja, ich versuche es so gut es geht zurückzugeben. Bin auch nur ein Mensch. Aber klar, ich habe das jetzt nicht jetzt nur wegen den Fans oder sowas gemacht, sondern ich habe es einfach für mich, für meine Familie entschieden, dann auch hier länger hier zu bleiben. Aber es ist schon, ich denke, es gibt ja relativ weniger jetzt in der heutigen Zeit, dass jemand so lange da ist. Aber für mich ist das jetzt auch egal, was andere sagen oder so. Ich schaue immer nur auf mich, deswegen alles geschenkt, was dazu kommt.
Lass uns zum Abschluss nochmal so ein bisschen auf die Aktualität vorausblicken. Wobei, warte, eine Sache noch, weil du ihn vorhin erwähnt hast. Hast du jemals mit einem ehrgeizigeren Spieler zusammengespielt als mit Wout Weghorst?
Wenn Kevin De Bruyne Bock hatte, dann nicht.
Echt? War das so krass?
Aber ja, Kevin war wirklich, das Problem mit nochmal im Spiel war, der wollte er immer gewinnen. Aber wenn der mal im Training, er hatte jetzt nicht oft Lust im Training, aber wenn er mal im Training Bock hatte, dann wusstest du, du musst ihm den Ball geben und dann wusstest du, du hast gewonnen. Wenn du das gemerkt hast, keine Chance. Der war einfach zu krass. Und Wout ist so einer, ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch ganz gut. Wir haben schon die gleiche Mentalität, würde ich sagen. Wir wissen schon, dass wir mit Arbeit und wirklich mit Leidenschaft dann auch etwas erreichen können. Und deswegen, ich finde es super, wenn ich so einen im Team habe, wenn ich weiß einfach, der macht den Meter auch mal für mich mit. Und da fällt es mir zum Beispiel einfacher, vielleicht 1-2 Meter noch mehr zu machen. Und wenn ich deswegen vielleicht auch ein Geheimnis dieser Truppe, wenn man dann sieht, wie Xaver dann auch läuft oder auch Yannick, wie der jetzt momentan auch dann unterwegs ist. Das macht schon echt Spaß. Oder auch Riedle, der jetzt dann rechts vorne spielt und der dann auch manchmal 11,5 Kilometer als rechts außen dann abläuft. Das ist schon, deswegen macht das auch Spaß.
Das ist schon krass. Du hast dann im Pokal jetzt auch einiges zu erwarten gegen Leipzig. Das soll ja auch eine Mannschaft sein, die 1-2 Leute haben, die gerne sprinten. Was rechnet ihr euch da aus?
Wird nicht ganz einfach, das darf man schon sagen. Aber ich glaube, wenn man speziell diese Tabellenkonstellation anschaut, Platz 2 und 3, ich glaube, das ist ja schon gefühlt wie ein Finale. Es wird schon eine richtige Hausnummer. Ich glaube, die Leute können sich darauf freuen. Wir versuchen alles in die Waagschale zu werfen. Wir wissen natürlich auch, dass Leipzig ja uns immer noch ein Stück weit höher. Das muss man einfach akzeptieren. Es ist einfach so. Deswegen, wir brauchen einen richtig guten Tag auch. Aber wir brauchen uns auch nicht verstecken, das muss ich schon sagen.
Also ich würde mir abschließend nur eins wünschen. Wenn ihr das Ding gewinnt, dann vielleicht so ein
das
kurzer
Spiel oder?
Das Spiel. Erstmal das Spiel. Du hast ja schon gesagt, das vorgezogenes Finale, aber wir denken natürlich von Spiel zu Spiel, auch hier im Podcast. Und dann haut der Paulo Ottavio wieder so richtig einen raus in der Kabine. Machst du so einen kurzen Schnipsel? Klar, ihr sollt alle angezogen sein, aber machst du so einen kurzen Schnipsel für uns, weil ich würde total gerne einmal mit reingeholt werden in die gesanglichen Qualitäten von eurem Team nach so einem Spiel.
Kann ich probieren. Ich probiere es.
Das ist lieb. Dann drücken jetzt nämlich alle die Daumen für ein VfL-Pokalspiel gegen Leipzig, weil das will jeder erleben.
Gegen Leipzig drücken euch wahrscheinlich sowieso überdurchschnittlich viele die Daumen, habe ich so den Eindruck. In der Fußballrepublik.
Das darf Benni aus Leipzig so sagen. Ja. Ich sag's noch einmal anders. Maxi, vielen Dank. Jetzt gibt's noch einen zusätzlichen Euro. Ich glaube, vier sind zusammengekommen. Wir müssen noch ein bisschen was draufpacken. Aber so oder so, lieben Dank für deine Zeit und alles Gute für die nächsten Wochen. Jetzt erstmal natürlich Pokal, aber dann auch alles, was danach kommt.
Das war auf jeden Fall der beste Maxi Arnold, den ich jemals als Maxi Arnold in einem Podcast erlebt habe. Danke, Maxi.
Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich Maxi Arnold hier als Maxi Arnold da sein durfte und die Maxi Arnold Meinung einfach verteilen durfte. Hat mich gefreut. Alles gut, Gute, ciao. Bleibt gesund.
Grüße, ciao. Viel Erfolg. Ciao, ciao, ciao.
Dankeschön, ciao.
The Big White Potato. Man muss die Rechte daran sichern.
Das ist so großartig. Also der hat abgeliefert. Der Arnold hat wirklich mal abgeliefert. Er ist der hellste Typ unter der Sonne. Er ist der Potato Man. Da merkt man halt einfach, da läuft's gerade. Hat er ja so gesagt, ne? Es läuft einfach gerade. Dann flutscht
ja,
das.
Ja, aber jetzt muss er noch bis zum Ende abliefern und uns wirklich so ein Paulo Ottavio-Video schicken. Da will ich jetzt wirklich Insights haben. Aber wir haben vorgearbeitet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Übrigens ist mir eine Sache noch eingefallen. Ich habe sogar so eine Teambuilding-Maßnahme direkt an der Wolfsburger Arena mal erlebt, ne? Ihr dürftet das mittlerweile über die Jahre, die wir diesen Podcast machen, mitbekommen haben. ich bin jetzt nicht zwingend Wolfsburg-Anhänger, aber halt da groß geworden.
Moment, das steht in deinem Wikipedia-Artikel ganz anders.
Ja, es steht Aussage gegen Aussage. Als ich da noch gearbeitet habe, habe ich mal mit einer Agentur, für die ich da tätig war, eine Teambuilding-Maßnahme im Kletterpark direkt an der VW-Arena gemacht.
Oh Gott, da kriege ich direkt Schüttelfrost beim Wort Kletterpark.
Kurz nach dieser Teambuilding-Maßnahme habe ich gekündigt.
Nee, also bei Kletterpark, und ich wollte vorhin da nie nochmal reingehen, aber Höhenangst ist ja für mich auch ein absolutes Thema bei mir. Und Kletterpark, das ist sofort, also ich habe jetzt eine Gänsehaut, aber keine gute, wenn ich das Wort Kletterpark nur höre.
Wenn du 2 Meter groß bist, dann ist es mit der Höhenangst nicht so wild, kann ich dir sagen.
Guter Gag. Bringt
dir jetzt für dein Leben wenig, aber wir reden stattdessen über das, was am Freitag passiert ist. Live auf The Zone zu sehen gewesen, die Frankfurter Eintracht, die tatsächlich noch Fußballspiele verlieren kann. In dem Fall gegen den SV Werder Bremen. Hast du nicht reingeschaut oder soll ich dir erzählen, wie es gewesen ist?
Ich habe reingeschaut. Das war doch diese Ultimate Fighting-Veranstaltung, die ihr da kommentiert habt, ne?
Ja, es ging tatsächlich ganz schön zur Sache. Also vielleicht der Reihe nach, Frankfurt war die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Jetzt nicht total überlegen, aber die bessere Mannschaft. Geht auch 1-0 in Führung. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe dann eigentlich damit gerechnet, dass sie das Ding durchschaukeln, weil Werder so dermaßen defensiv aufgestellt war, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie den Schalter umlegen können. Und jetzt haben sie in der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich den Schalter umgelegt, in dem Sinne, dass sie dann Teufel komm raus, volles Risiko nach vorne gespielt haben. Aber sie haben so verdammt effektiv gespielt in den Umschaltsituationen, nachdem sie weiterhin tief gestaffelt in der eigenen Hälfte positioniert waren, dass man nach 90 Minuten plus X sogar sagen muss, das ist ein Sieg für Werder Bremen, der schon irgendwie auch in Ordnung geht. Wie gesagt, sie haben nicht in der zweiten Halbzeit Frankfurt an die Wand gespielt, aber sie waren sehr zielstrebig, haben 2 Tore gemacht, enge Schiedsrichterentscheidungen, unter dem Strich kann man aber sagen, kein Katastrophentag. Das erste Tor sogar ein bisschen glücklich für Frankfurt, weil es eigentlich keinen Eckball hätte geben müssen, dürfen, sollen. Aber es ist ein Sieg, der für Werder okay geht, mit dieser Effizienz, die natürlich Hoffnung macht für den SV Werder Bremen. Jetzt erstmal 3 Punkte, ganz wichtig im Kampf da unten um den Klassenerhalt, aus dem sie jetzt eigentlich so ein bisschen rausgegangen sind.
Na, wobei. Ja? Eine Sache ist schon noch wichtig. Bielefeld hat ja das Spiel gegen Bremen noch, ne? Also die haben ja beide nur 22 Spiele. Also für die ist die Tabelle noch ganz leicht schief. Und dieses Duell gibt es noch. Und Arminia Bielefeld, während wir hier aufzeichnen, hat sich gestern schon angedeutet, vom Trainer getrennt, von Uwe Neuhaus, wer auch immer. Da müssen wir übrigens auch gleich dringend, macht ihr bitte, wie sagst du immer so schön, Knoten. Wir müssen unbedingt über diesen Trainerwechsel Bielefeld reden. Also noch nicht, aber genau wie es für die Augsburger an diesem Spieltag nach dem 1-0 in Mainz ja auch gilt, das sind sehr wichtige 3 Punkte gewesen, so fürs ganze Seelenheil bei den Bremern. Und die Frankfurter verlieren auf der anderen Seite erstmals seit nicht mal Mitte Dezember, ich glaube 11. Dezember oder so, dass sie mal wieder ein Spiel verlieren. Ich finde, du hast jetzt so ein bisschen das Fußballerische zusammengefasst. Ich finde am geilsten an diesem Duell, dass wir wieder eine Fehde haben in der Liga. Wie wir das früher beim Wrestling kennen. Die NWO in der WCW oder die Generation X in der WWF. Jetzt haben wir halt Generation Floco gegen die Hütter Boys. So hätte das ein Wrestling-Typ, hätte die wahrscheinlich so gestrickt. Ich finde das mega. Also da war ja so viel los. Was hat der Florian Kohfeldt nach dem Spiel gesagt? Man muss auch mal lernen, mit Anstand zu verlieren. Adi Hütter, der ganz klar gesagt hat, das war teilweise deutlich über der Grenze, was da von der Bremer Bank kam, hat dann gestern bei den Kollegen von Sky nochmal nachgelegt, dass wenn er sowas mitbekommen würde, dass ein Betreuer oder was auch immer den gegnerischen Trainer angreift oder verbal attackiert, dann wäre der kein Teil des Teams mehr. Daraufhin gab es wieder den Konter von Frank Baumann. Also kannst du dir alle richtig vorstellen, in so einem Ring mit den 3 Seilen außenrum und da steht dann erst der Hütter und macht seine Ansage und dann kommt der Kohfeldt mit Unterstützung von Baumann. Der Baumann hat den Baseballschläger über der Schulter. Also ich finde das einfach nur mega. Ich habe ja übrigens die Umfrage auf Twitter gemacht, wer würde die Schlägerei gewinnen? Kohfeldt oder Hütter? Und da haben sich eine deutliche Mehrheit für Florian Kohfeldt ausgesprochen und ich glaube, die unterschätzen mir den Adi Hütter. Der macht auf mich doch den Eindruck wie so ein typischer Hitman. Weißt du, so im Anzug und dann einmal Handkante und dann liegst du.
Ich möchte dich nur in einer Sache korrigieren. Generation Floco und die Hütter Boys sind keine Wrestling-Namen. Das sind Namen, da kannst du neben den No Angels bei der Schlager-Hitparade live auftreten und niemand würde was bemerken. Wenn, dann brauchst du einen anderen Namen. Aber beim Rest schön und gut. Übrigens, es rührt, so habe ich in 1-2 Aussagen durchaus auch durchgehört, von dieser Hinteregger-Selke-Geschichte. Die hast du ja noch auf dem Schirm, ne?
Ja. Ja, ja, klar, logisch. Und Hinteregger hat ja jetzt gespielt und Selke saß auf der Bank. Aber natürlich, also ganz im Ernst, wer hat uns das? Sandro Wagner hat uns das doch erzählt. Wenn wir Bremer Teamkollegen von Davy Selke sind, so viel Messer kann ich gar nicht zwischen die Zähne packen, wie ich bei diesem Spiel gehabt hätte, wenn ich den Hinteregger auf der anderen Seite sehe. Und das nehme ich übrigens auch persönlich nicht nur von Hinteregger, sondern auch, obwohl seine anderen Teamkollegen ja gar nichts dafür können, von denen auch. Ich projiziere das komplett auf die Frankfurter.
Haben das alle auf dem Schirm gerade? Worüber wir reden. Also Hinteregger sagt über Selke, das ist mein Lieblingsgegenspieler, weil das ist ein Stürmer, da komme ich immer gut zurecht, der tut mir nicht weh, so grob nach der Aussage, ja, ja, ne? Also ja, nach dem Motto. Und das hat dann die Bremer, nicht nur Davy Selke, der auf der Bank saß, sondern die Bremer allgemein ein bisschen auf die Palme gebracht. Aber ja, so, wenn ich es neutral so sagen darf, irgendwie fand ich es auch jetzt spannend zu beobachten, dass da sich so eine richtige Fehde entwickelt. So, lass die mal das nächste Mal wieder nach Frankfurt kommen. Irgendwie, meine Güte, das kennen wir doch alles aus den Jugendzeiten. Es muss halt alles unterm Strich dann irgendwie vernünftig bleiben. Also weit gefasster Begriff vernünftig. Aber so ein bisschen Action ist natürlich irgendwie auch cool.
Ja, also ich bin da hin und her gerissen, ne? Weil auf der anderen Seite ist mir an diesem Spieltag generell wieder mal aufgefallen und mit dir habe ich abseits des Mikros schon häufiger mal darüber gesprochen, dass in den Stadien ohne Fans es mir immer mehr auffällt, wie lächerlich sich teilweise Spieler und auch Trainer und Bänke während so einer Partie benehmen, weil die akustische Untermalung dafür, die dem Ganzen auch noch eine andere Dimension gibt, die fehlt. Und da geht es mir um Schinden von klaren Einwürfen für den Gegner und um irgendwie Freistöße ziehen wollen, ohne dass es irgendeinen Kontakt gab. Empfindest du das nicht auch so? Dadurch, dass die Fans jetzt nicht da sind und man hört halt diese Schreie einfach lauter und was weiß ich nicht alles, es fällt mehr auf, was da teilweise für ein Kasperle-Theater passiert in der Liga.
Ja, aber Frage 1, ist es überraschend? Und Frage 2, bei allen Thematiken rund um Vorbildcharakter und so, ist es nicht in Kreisliga, Kreisklasse, Bezirksliga genau so und muss man jetzt von den Jungs erwarten, dass sie anders miteinander sprechen, nur weil sie professioneller Fußball spielen?
These, gibt ja eine Wechselwirkung. Und wenn nicht jeden Tag und jede Woche Kalle und Benny und Lisa und was weiß ich nicht, wer noch alles, am Wochenende das sieht in der Bundesliga und zweiten Liga, dann haben es die Schiedsrichter in den Amateurklassen vielleicht auch ein bisschen leichter, weil man das nicht jedes Mal so vorgelebt bekommt, weißt du? Der Unterschied ist, wenn ich in der Kreisliga, ich bin auch kein angenehmer Spieler für einen Schiedsrichter, so, weil ich einfach ein Labersack bin, ich bin auch kein angenehmer Spieler für den Mitspieler und für die Gegenspieler. Ich quatsch einfach zu viel und so weiter. Und manchmal muss ich auch ehrlich sagen, ist es auch peinlich, was ich da auf dem Platz mache. Das muss man einfach so sagen. Mir gucken aber keine, was weiß ich, wie viele tausend oder Millionen Leute dabei zu und vor allem dann auch noch kleine Kinder, die sich im Zweifel dieses Benehmen auch noch annehmen. Weißt du, das ist der Unterschied. Ich verstehe, was du meinst. Das ist in den unteren Klassen auch so. Aber es würde wahrscheinlich den Job zum Beispiel für Schiedsrichter in den unteren Ligen ein bisschen erleichtern, wenn nicht jeder jede Woche noch vorgeführt bekommen würde von manchen, vielen, wie viele auch immer das sind, kann ich gar nicht beziffern, dass man sich offensichtlich auf dem Fußballfeld so benehmen muss. Es gibt ja auch andere Leute.
Ja. Ich glaube, wir müssen da dann im Detail differenzieren, was gesagt wird und wo da eine Grenze überschritten wird. Und ihr wisst, wir haben natürlich auch schon sehr häufig Themen gehabt wie Beleidigungen von Fans, wo wir auch nicht richtig finden, dass sich das einfach etabliert hat und dazugehört. Insofern bin ich schon bei dir, dass das natürlich jetzt auch nicht grundsätzlich dazugehören darf. Aber genauso wie ich jetzt bei der Feder am Freitag meinte, bis zu einer gewissen Grenze finde ich das fast unterhaltend finde ich es unterhaltend und dann kann ich sogar noch bis dahin abtun. Wenn dann natürlich irgendwann Beleidigungen über eine Grenze hinausgehen, dann ist es was anderes und da sollte
es geht
man
auch,
dann
weißt du, mir geht's gar nicht so um krachende Zweikämpfe und dass sich auch mal jemand gegenseitig die Meinung sagt und so weiter. Ich verstehe doch auch, ich bin ja nun, selbst wenn ich hier mit dir am Mikro bin und nur über diese Sportart rede, schon sehr emotional. Da kann man sich vielleicht vorstellen, dass mir das genauso geht, wenn ich dann auch auf dem Platz stehe. Das ist ein emotionaler Sport und das ist emotional hoch 10 und es geht für die um wahnsinnig viel. Was ist das für ein wichtiger Sieg für die Bremer im Abstiegskampf gewesen? Und so weiter. Das verstehe ich alles. Mir geht es mehr um diese Lächerlichkeiten, wie eben so ein, weißt du, so ein Einwurf, der ganz klar ist oder eine Abseitsstellung, die ganz klar ist und dann ein Winken nach draußen in Richtung. Mir geht es um, ich sag's mal knallhart, eher Respektlosigkeiten, die den Fairplay-Gedanken treten, weil man irgendetwas, was ganz klar und offensichtlich ist oder eben so ein Freistoßschinn, wo überhaupt gar kein Kontakt war. So, das sind so die Sachen, die mich stören. Mir geht's nicht darum, dass die sich ordentlich auf die Socken hauen oder sich gegenseitig da dann auch Kopf an Kopf stehen und so weiter. Das sollen sie machen, ja. Aber so diese Respektlosigkeiten dem Geist des Sports gegenüber, von denen ich mich auch nicht freimachen kann. Du hast hundertprozentig recht. Ich habe genau schon gesagt, mir den Ball genommen und einfach eingeworfen, obwohl ich wusste, ich war zuletzt dran. Das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht. Aber das ist manchmal echt zäh anzugucken.
Ja, das wird natürlich jetzt schon dadurch mehr, wie du eingangs gesagt hast, dass man im Moment sehr viel mehr hört. Geändert haben dürfte sich nicht, nur jetzt bekommt man es halt mehr mit. Ich hoffe trotzdem, dass sie nicht die Mikrofone abstellen, weil es doch irgendwie weiterhin spannend ist, solche Dinge mitzubekommen. Vor allen Dingen natürlich andere, aber wenn die dann eben dazugehört, dann will ich die auch gerne mitbekommen, weil es ja eben wie das ganze Bild ist.
Ja, das hoffe ich auch. Was ich mir dabei halt nur denke, wenn dann auch noch die Zuschauer von draußen trommeln und so weiter, dann wirkt es wenigstens nicht so lächerlich. Verstehst du? Das ist so das. Ja, jetzt hör auf zu schreien. Also es ist nichts gewesen. Und es sind auch keine Zuschauer um dich rum, die mitschreien. So, wahrscheinlich müssen die sich auch immer noch dann teilweise so ein bisschen umstellen und so. Weil erinner dich mal, wir haben zu Beginn sowohl mit Spielern als auch mit Patrick Ittrich zum Beispiel oder Dennis Aitekin darüber gesprochen. Nee, Aitekin war vorher. Aber wie ist denn das überhaupt jetzt auf dem Feld? Was verändert sich? Und die haben gesagt, naja, also Patrick Ittrich hat doch gesagt, es ist jetzt, man hat das Gefühl zu Beginn, es ist ein bisschen fairer alles und so. Das ist definitiv nicht mehr der Fall.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Ist jetzt ein großes Fass, ja.
Ja. Ich würde deine Emotionalität aber gerne nutzen und mit rübernehmen zum nächsten Thema. Du darfst es dir aussuchen. Entweder Gladbach gegen Leipzig, da war Emotion drin. Oder du willst erst über Neuhaus bei Arminia Bielefeld reden.
Lass uns mal erstmal, weil wir Bielefeld ja gerade, das ist ja nun auch ein Konkurrent von Bremen, lass uns da mal kurz. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch keine Einblicke und ich habe so ein bisschen auf Twitter versucht, das Ganze zu verfolgen. Und offensichtlich, wir kriegen ja auch, Bielefeld ist einfach ein Club, da kriegst du halt auch nicht mit, was hinter den Kulissen passiert. Das ist übrigens ein Lob an Arminia Bielefeld. Wenn es da hinter den Kulissen rumort mit Uwe Neuhaus und was weiß ich nicht, dann hat man das halt einfach nicht so mitbekommen, wie man es zum Beispiel auf Schalke gefühlt dann jede Sekunde aufs Butterbrot geschmiert bekommt. Da reden wir nachher dann noch drüber. Aber so vom Prinzip her, wenn jetzt da nicht ein totaler Riss zwischen dem Uwe Neuhaus und der Mannschaft herrscht, dann sind die als das Team mit dem geringsten Budget der Liga, als Neuaufsteiger, der seit Ewigkeiten mal wieder in der Bundesliga ist, aktuell auf dem Relegationsrang und absolut in Schlagdistanz zu den ersten beiden Nicht-Abstiegsplätzen. Und aus diesem reinen Blick auf die Tabelle ist das für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin auf der einen Seite irgendwie ein Fan von Uwe Neuhaus schon immer gewesen, schon seit seiner Zeit bei Union und fand den viele Jahre einen total unterbewerteten Trainer. Und du musst natürlich sagen, sie haben jetzt halt auch ein paar Spiele am Stück kassiert, allerdings gegen gute Gegner, also gegen Dortmund, gegen Wolfsburg, gegen die Bayern immerhin unentschieden, gegen Frankfurt. Ich finde, das sind alles Spiele, da kannst du verlieren. So gegen Köln, das hat wehgetan, aber ich verstehe die Phase gerade nicht. Also da muss ja hinter den Kulissen schon sehr viel passiert sein, um den Neuhaus jetzt zu entlassen.
Genau, glaube ich auch, aber dann bin ich auch nicht weiter drin, um mir da ein Urteil zu erlauben, weil genauso wie du sagst, das riecht sehr danach, als wären es eben nicht nur die Ergebnisse. Dazu hätten die schlechter sein müssen und dazu müsste auch die Tabellenposition schlechter sein. Insofern, die Mannschaften, die unter Bielefeld in der Tabelle stehen, die haben alle schon einmal den Trainer gewechselt, das sind aber auch andere Mannschaften. Und Mainz hat nach diesem Trainerwechsel jetzt diesen Run geschafft, über den wir schon mehrfach gesprochen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das quasi als Vorbild der einzige Grund ist, dass man das jetzt so macht. Aber wie gesagt, ich bin nicht mehr drin und würde mich gerne mit dem Satz, ich habe dazu einfach nicht genug Informationen und darum keine Meinung aus diesem Gespräch verabschieden.
Ja, nee, bleib gerne im Gespräch drin, wir wollen ja weiterreden. Aber ich empfehle einfach, es gibt eine kommentierende Einordnung von Michael Richter, der sich für den Kicker um Arminia kümmert, mit der Überschrift, das Aus für Neuhaus, Lupe und Fernglas helfen beim Verstehen. Gibt's online, könnt ihr euch einfach durchlesen. Da gibt's unter anderem eine Zwischenüberschrift, die lautet, die Ausrichtung als Ausbildungsverein schien gefährdet und so weiter. Also da werden die Hintergründe beleuchtet, lest euch das durch und dann bin auch ich ein bisschen schlauer, weil das ist jetzt gerade ganz frisch auch gekommen, weil so lange ist er ja noch nicht entlassen.
Ja, dann kommen wir jetzt von Generation Floco und den Hütter Boys zu No Roses. Gladbach gegen Leipzig.
Wo hast du den denn hergeholt?
Ich hatte eine Viertelstunde, um mir Gedanken zu machen und dann kommen solche Ergüsse dabei raus. Gladbach verliert schon wieder. In der Champions League haben wir es übertragen dürfen gegen Manchester City als Außenseiter, am Ende auch mit genau so einem Spiel eine klare Niederlage eingesteckt und jetzt verlieren sie gegen Leipzig, nachdem man 2-0 geführt hat. Leipzig dreht dieses Ding. Das hast du auch in voller Länge gesehen, ne? Mhm,
ja.
Es ist am Ende eine verdiente Niederlage für Gladbach.
Absolut. Und es ist, wenn wir es umdrehen, verdienter Sieg für RB, weil die Leipziger ja schon in dieser Phase, wo die Gladbacher einfach eiskalt, plumpes Foul, Upamecano gegen Embolo, der den Elfer da rausholt, an der Grundlinie kommt mit dem Check, irgendwas, auch was auch immer, das war zu spät, so, ist einfach ein plumpes Foul. Gehst in Rückstand, Jonas Hofmann, da sieht man übrigens, KMD wirkt, auch wenn das kein gut geschossener Elfmeter war. Der Podcast hat ihn quasi mit über die Linie geschoben. Kevin Volland hat übrigens auch wieder getroffen. Bundestrainerin hat Vertrag verlängert, also an eurer Stelle, liebe Freunde da draußen in der Bundesliga, würde ich aber schleunigst hier in diesem Podcast marschieren. Und dann machen sie auch noch mit der zweiten Chance das 2-0, aber auch in dieser Phase war RB das bessere Team, hat gedrückt, war viel, viel stärker und gewinnt am Ende. Natürlich ist das bitter aus Gladbacher Sicht, weil du kannst auch einfach jetzt in so einer Phase, würde ihnen enorm gut tun, mal ein Spiel, wo der Gegner besser ist. Aber wenn du 2-0 vorne liegst, Jonas Hofmann hat es bei uns gesagt, die müssen immer mindestens 3 Tore machen im Moment, um Spiele zu gewinnen. Ja, das ist das nächste Beispiel dafür. Du musst dann irgendwie in der Lage sein, auch wenn Leipzig einfach aktuell bärenstark ist, dass du vielleicht zumindest mit dem 2-2 da rausgehst. Wie dann der Spielverlauf ist, ist natürlich maximal bitter aus Gladbacher Sicht, weil du kriegst natürlich dann ganz, ganz spät auch noch das Gegentor zum 2-3, wo dann erst ein bisschen strittig noch drüber diskutiert wurde. Leichter Schubser von Sørloth gegen Valentino Lazaro. Aber als die Gladbacher dann selbst drauf geguckt haben auf die Szene, Jonas Hofmann und auch Marco Rose, haben sie selber gesagt, ja, ist wahrscheinlich nicht genug für einen Pfiff.
Ja, fand ich übrigens sehr gut. Können wir auch mal lobend erwähnen, wenn wir jetzt gerade über das, was auf dem Platz so geredet wird, kritisch gesprochen haben. Du hast gesagt, die beiden haben dann aus Gladbacher Sicht gesagt, ja, muss man wohl ehrlich anerkennen, ist keine Fehlentscheidung, kann man so geben. Auf der anderen Seite, Julian Nagelsmann hat gesagt, ja, ich finde es richtig so, aber wenn es andersrum gegeben wird, kann ich mich auch nicht beschweren. Also das war was sehr, sehr vernünftig. Manchmal ist es, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn sich Trainer dann noch mal ein paar Minuten zurückziehen, sich beruhigen, auch wenn wir dann mit unseren Mikros warten müssen. Aber dann kommen solche Aussagen bei raus und die fand ich sehr, sehr intelligent in dem Moment. Ich glaube, Gladbach hat im Moment enorm damit zu tun, dass viele Spieler auf dem Zahnfleisch gehen. Ja. Klar, du hast jetzt gerade so ein Spiel wie Manchester City in den Beinen und da war richtig Belastung angesagt. Und jetzt habe ich auch von Marco Rose mitbekommen, dass Nico Elvedi und Matthias Ginter, also deine beiden Innenverteidiger dieser viel angelaufenen Abwehr, in der Halbzeit schon sagen, boah, Coach, ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Da waren schon die ersten Muskelzuckungen zu spüren. Du musst sowieso gerade rotieren. Also das
hat
ist
er
bei
auch gemacht,
Gladbach,
ne?
Gerade
also
ein Problem.
Also er hat sechsmal gewechselt, kein Stindl, kein Kramer, kein Neuhaus in der Startelf.
Ja. Also es ist verdammt hart in diesen Wochen und es geht jetzt halt blöderweise für die Gladbacher genauso weiter. Jetzt ist natürlich das ganz große, muss man da jetzt sagen, Prestigeduell, das ganz große Borussia-Duell im Pokal. Ich habe übrigens ehrlich gesagt gedacht, jetzt mache ich mal eine ruhige Woche und gucke ein bisschen weniger Fußball, weil wir jetzt gerade hier bei The Zone mal ein bisschen weniger haben, weil keine Champions League ansteht, bis dann Freitag wieder Bundesliga ist. Aber irgendwie muss man sich dann die Spiele jetzt doch wieder anschauen. Ne?
Also ja, no chance, ist einfach zu viel. Ja. Also wir haben Wolfsburg gegen RB ja gerade mit Maximilian besprochen und das andere natürlich. Und da wird es übrigens dann auch interessant. Trainerkarussell dreht sich und dreht sich. Wir werden jetzt gleich über Schalke reden. Aber was ist eigentlich, wenn Gladbach das Ding gegen Dortmund verliert? Max Eberl will es mit Marco Rose durchziehen. Hat da ja klar sich committed, genauso wie Leverkusen, dass jetzt nach dieser Niederlage gegen Freiburg zu Peter Bosz nochmal getan hat. Und trotzdem wächst der Druck hier und da. Gladbach ist jetzt Neunter. Ist Neunter. Mhm. Ne? Das ist zu dünn.
Ja. Ah, ich bin gespannt, wie das wird. Morgen ist, glaube ich, Dortmund, Gladbach und dann nur Mittwoch Wolfsburg, ne? So rum ist, glaube ich. Mein Laptop steht am anderen Ende dieses Zimmers. Ich kann leider nicht hinschauen.
Sonst der brummt noch vor sich hin. Ja, genau. Gladbach-Dortmund am Dienstag. Genauso übrigens wie Regensburg gegen Bremen. Also die Bremer auch wieder im Einsatz. Und dann Essen gegen Kiel. Mal gucken, ob das Essener Fußballmärchen weitergeht. Und Leipzig gegen Wolfsburg dann am Mittwoch. Das sind die 4 Spiele im Viertelfinale des DFB-Pokals.
Ja, wir könnten jetzt noch ein bisschen taktisch über Leipzig-Gladbach reden. Zum Beispiel, dass Rose mit Thuram und Embolo, also zwei Büffeln, zwei Tiefenläufern gestartet ist, was in der Anfangsphase ja durchaus gut funktioniert hat. Aber lass uns vielleicht rübergehen zum FC Schalke 04. Da brennt der Baum im Moment noch ein bisschen mehr.
Und Toni Lieto erklärt uns mal, was da wie los gewesen ist, jetzt los sein wird. Und wir haben viele Fragen. Viele, viele Fragen.
Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
Ja, wir könnten eigentlich so alle 12 Stunden bei ihm anrufen, aber jetzt ist mal wieder richtig Not am Mann. Toni Lieto ist uns zugeschaltet. Schönen guten Tag nach Gelsenkirchen.
Hallo, grüße euch. Ich stehe euch immer zur Verfügung, natürlich auch jetzt.
Ja, du bist auf der Kurzwahltaste. Toni, mal Hand aufs Herz. Du arbeitest fleißig als Kicker-Reporter, recherchierst täglich rund um den FC Schalke 04, führst Gespräche und ich stelle mir vor, du sammelst natürlich auch so deine Kontakte. Wie ist das, wenn dann an einem Tag von so hart erarbeiteten Kontakten, die du im Handy hast, einfach 5 entlassen werden?
Ja, es sind ja viel mehr Kontakte als die 5. Ja, das ist dann nicht so wild an der Stelle, aber man schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, weil man so denkt, alles das, was Schalke liefert in den letzten Wochen und auch Monaten, das sind teilweise Dinge, die kann man sich gar nicht ausdenken. Also da kommt ja wirklich eins zum anderen. Man denkt, man geht vielleicht in eine etwas ruhigere Woche und wird dann 2 Stunden später möglicherweise schon eines Besseren belehrt. Das geht jetzt schon seit Wochen und Monaten so. Mal gucken, wie lange das noch so geht.
Hast du beim Kicker, bei deinen Chefs mal nach einem Ausschlag gefragt? Weil, also du hast ja schon von all den Kicker-Redakteuren da im Moment den busiesten Job.
Alles in der Pauschale drin.
Ja, und also sagen wir mal.
In der grundlegenden S04 Gefahrenzulage.
Also ich wollte gerade sagen, letzte Woche war es noch so, dass wahrscheinlich du dich mit Jan Lustig und den Gladbacher Kollegen noch so streiten musstest, also gerade um die ganze Rose-Thematik, aber jetzt liegst du wieder vorn, Stark.
Ja. Allerdings, ja.
Also, wir haben gerade mit Maximilian Arnold gesprochen, der ganz nüchtern gesagt hat, ach, in Wolfsburg ist das von den Medien her alles relativ angenehm. Da sprichst du eine andere Sprache auf Schalke, würde ich mal sagen. Und es ging ja schon los mit einem großen Thema vor dem Spieltag, der dann am Ende die Trainerentlassung mit sich gebracht hat. Angebliche Spielerrevolte, die angeblichen Führungsspieler sollen sich über ihren Trainer beschwert haben. Wie viel war da dran? Wie viel ist da dran?
Ja, das stimmt so. Also ich bin vorsichtig mit dem Wort Revolte, das mag ich nicht so gern. Das klingt so ein bisschen irgendwie martialisch so in meinen Ohren. Es ist so, dass sich da ein paar Spieler beschwert haben auf Führungsebene, die unzufrieden sind oder waren mit dem, wie es gelaufen ist. Und ob das jetzt letztendlich der Grund war für die Ereignisse, die dann gefolgt sind, glaube ich eher nicht. Es war nur so ein Tropfen noch auf dem heißen Stein im Endeffekt. Aber die Mannschaft, sehr große Teile der Mannschaft, waren einfach unzufrieden damit, mit der Trainingssteuerung, mit der Belastungssteuerung. Das haben sie an oberster Stelle mal vorgebracht und haben sich da einfach ein bisschen Luft verschafft. Jetzt könnte man das Link nennen und sagen, warum gehen die nicht erst zum Trainer? Soweit ich weiß, ist es so, dass vor 3-4 Wochen oder in den letzten 3-4 Wochen immer mal wieder ein Gespräch auch mit dem Trainer stattgefunden hat, beziehungsweise dass Spieler auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, was ihnen nicht so passt. Und offenbar hat sich da nicht viel dran geändert. Ich meine, sie fühlten sich zum Beispiel unsicher mit dieser Raum-Mann-Deckung, die sie ja gemacht haben bei Standards. Man hat dann gegen Stuttgart gesehen, wohin das führt. Ja, das und im Endeffekt, vielleicht haben sie sich auch nicht mehr anders zu helfen gewusst, als auf Vorstandsebene oder auf Führungsebene anzuklopfen.
Aber das sind ja jetzt mehrere Ebenen, weil fangen wir mal mit der Mannschaftsebene an. Von außen betrachtet, ich bin weit weg, deutlich weniger nah dran als du, verschleißt diese Mannschaft einen Trainer nach dem anderen. Das ist nun mal ein Fakt in dieser Saison. Heißt die Quintessenz dann jetzt einfach, diese Truppe ist so, wie sie sich jetzt darstellt, nicht gut zusammengestellt, nicht harmonisch, zu schwer, vielleicht gar nicht trainierbar? Ist das eine Quintessenz, wo du Argumente dagegen findest? Weil das ist erstmal der Eindruck, der sich bei mir verstärkt hat jetzt.
Also die Mannschaft ist grundsätzlich nicht gut zusammengestellt. Das ist aber keine Erkenntnis der letzten 1, 2, 3 Wochen oder Monate, sondern das zieht sich jetzt schon über mehrere, viele Monate, über 1, 2, 3 Jahre meinetwegen. Liegt da einiges im Argen, was diese Mannschaft betrifft. Und ja, sie brauchen jetzt schon den 5. Trainer in der Saison. Eigentlich müssten sie ganz, ganz kleine Brötchen backen, bevor sie da irgendwie auf Vorstandsebene sowas vorbringen und den Trainer da irgendwie über ihn was loswerden wollen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, vielleicht waren die Trainer einfach auch nicht mit genügend Empathie ausgewählt. Also schon bei Manuel, also erstmal ging es ja damit los, dass Schalke zu lange gewartet hat, um sich von David Wagner zu trennen. Schon im Sommer war klar, war abzusehen, das hat nicht unbedingt so die ganz große Zukunft. Dafür war die Rückrunde der vergangenen Saison viel zu schlecht, dafür ist da viel zu viel kaputt gegangen. So, das hat man, wenn man ein Gespür für die Mannschaft gehabt hätte, hätte man das da schon merken können. So, haben die Schalke aber nicht gemacht. Haben gesagt, wir ziehen das durch. Trotz des schweren Auftaktprogramms, wo auch schon vorher klar war, die werden jetzt die ersten 4-5 Spiele nicht hoch gewinnen mit den Spielen gegen Bayern, Leipzig, Dortmund. Das war ja alles abzusehen. Sind aber dann mit David Wagner in die Saison gegangen. Und dann haben sie vielleicht auch sich für den falschen Mann entschieden an der Stelle mit Manuel Baum, der ein ausgewiesener Fachmann ist, ein guter Trainer ist, aber nicht an der Stelle für diese Mannschaft, wie sie da sich gezeigt hat. Und da fängt es einfach schon an. Dann respektiert vielleicht die Mannschaft den Trainer auch nicht so richtig möglicherweise. Kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber es ist eine Gruppe. In jeder menschlichen Gruppe gibt es vielleicht solche Strömungen. Dann hat das nicht geklappt, dann kam Huub Stevens und dann hat Schalke gesagt, jetzt probieren wir es mit Christian Groß. Und auch da hat es von Anfang an einfach nicht so richtig gepasst. Also es ist zu einfach aus meiner Sicht zu sagen, diese Mannschaft trainiert, verschleißt einen Trainer nach dem anderen. Man muss auch bedenken, dass man vielleicht einfach mal den richtigen Trainer für diese Mannschaft auswählen sollte. Dafür braucht man ein Gespür, das hat Schalke nicht bewiesen.
Ja, und da sind wir dann bei Jochen Schneider, der mitgehen musste, weil der hat auf der einen Seite die Mannschaft zusammengestellt und die Trainer ausgewählt. Also ist das folgerichtig?
Absolut folgerichtig. Jochen Schneider ist ein wirklich sympathischer Mann. Er hat sehr, sehr menschliche Züge. Nur an der Stelle als Entscheider, muss man sagen, war er nicht so richtig aufgehoben. Er hat zu viele falsche Entscheidungen getroffen, zu viele Fehleinschätzungen sich einfach auch geleistet mit Trainern, mit Spielern, aber auch mit Co-Trainern zum Beispiel, beziehungsweise dann auch Mitarbeitern des Trainerstabes. Also Werner Leuter zum Beispiel, der Fitnesschef, den er geholt hat, weil er gesagt hat, unsere Reha-Abteilung, die muss noch besser werden im Sommer. Dafür holen wir jetzt den Werner Leuter, den kenne ich von früher, der wird das schon machen. Hat auch nicht so ganz funktioniert. Also viele Personalentscheidungen von Jochen Schneider sind einfach unterm Strich nicht gelungen.
Und wer ist jetzt oder wird jetzt der richtige Trainer für den FC Schalke 04? Die große Thematik ist ja jetzt, man kann doch erstmal nur einen Übergangstrainer nehmen, um dann in Liga 2, was ja nun zu 99% wahrscheinlich ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr, neu anzugreifen, sich also komplett neu aufzustellen.
Ja, es gibt tatsächlich zwei Varianten und ich weiß, dass die Schalker sich da intern auch noch nicht ganz so einig darüber sind, welche tatsächlich jetzt die bessere ist. Ich glaube, es gibt für beide Varianten gute und schlechte Argumente. Variante 1 ist, jetzt jemanden zu installieren, zum Beispiel den U23-Trainer Thorsten Fröhling, der das jetzt bis zum Saisonende macht. Es sind ja trotzdem immer noch 11 Spiele und dass dann im Sommer einer kommt, der höchstwahrscheinlich in der zweiten Liga dann den Neuaufbau startet und der meinetwegen einen Zweijahresvertrag ab Sommer bekommt. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, jetzt schon jemanden zu holen, wo dann klar ist, dass er über den Sommer hinaus bleibt, trotz des Abstiegs, dann einfach die Aufgabe hat, Schalke wieder nach oben zu bringen. Das sind die zwei Varianten und da tun sich die Schalker intern selbst gerade eigentlich sehr schwer.
Aber ich sehe den Vorteil für die zweite Variante ehrlicherweise noch nicht, weil der, wenn sie jetzt einen holen, der dann den Neuaufbau auch mitstartet, wird der immer auch in den Geschichtsbüchern stehen als der mit Schalke abgestiegen ist, also der auch schon wieder so zu so einem kleinen Teil verbrannt ist. Und die Mannschaft, korrigier mich, wird ja sowieso ein ganz anderes Gesicht in der kommenden Saison haben, wenn sie in der zweiten Liga sind, weil doch, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viele Verträge für die zweite Liga gelten, oder? Das heißt, ich habe das gestern auch an verschiedenen Stellen gehört und gelesen, versuche noch rauszufinden, wo eigentlich der Vorteil wäre.
Er kann zumindest mit planen, ne?
Aber das kann er ja so oder so. Oder dann halt im Hintergrund.
Ja, also genau das ist es, was du sagst. Das sind schon die positiven und negativen Argumente dafür. Man kann sagen, der wäre verbrannt dann schon bis zum Sommer, wenn er jetzt mit denen absteigt. Ja, auf der anderen Seite wird er die Spieler jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kennenlernen. Er hat großartig nicht mehr viel zu verlieren. Also Schalke 04 steigt leider Gottes zu 99,9% ab. Das ist so, wenn man jetzt auf die Lage guckt, muss man einfach realistisch sehen. Die dürfen natürlich jetzt keinen holen, dahinsetzen und dann sagen, mit dem versuchen wir jetzt noch den Klassenerhalt zu schaffen. Also das werden sie natürlich machen, mit dem versuchen wir den Klassenerhalt zu schaffen, aber es nicht so rüberbringen, dass sie sagen, wenn er das nicht schafft, dann ist er schon gescheitert. Also dem wird das, glaube ich, wenn er jetzt käme, zugestanden werden, mit Schalke in die zweite Liga zu gehen. Und in der Zeit könnte er genau die Mannschaft kennenlernen, beziehungsweise die Spieler, die dann auch noch übrig blieben. Du sagtest gerade, viele Verträge für die zweite Liga gelten nicht. Soweit ich weiß, ist es genau umgekehrt. Ich glaube, fast alle
Verträge. Tatsächlich?
Ja, fast alle Verträge, soweit ich weiß, gelten ganz normal, würden Stand jetzt, so wie sie jetzt sind, auch für die zweite Liga gelten. So, trotzdem ändert sich das Gesicht der Mannschaft im Sommer natürlich gravierend schon allein deshalb, weil, also ich glaube, ein Drittel der Verträge sind Leihverträge aktuell, ja, oder Verträge, die halt auslaufen, wie bei Nabi Bentaleb, aber bei denen das nicht der Fall ist, zum Beispiel bei, weiß nicht, Suat Serdar, Marc Uth oder so, die haben keine, soweit ich weiß, keine Ausstiegsklauseln. Deren Verträge würden ganz normal für die zweite Liga gelten. Wäre natürlich ein finanzieller Hammer für Schalke. Deswegen müssten die versuchen, sich automatisch natürlich von denen zu trennen, weil sie können es sich nicht leisten. Auch Matija Nastasic zum Beispiel. Ja. Also deswegen ist es einiges an Arbeit, was da jetzt auf die Kaderplaner vor allen Dingen zukommt. Das ist nicht so einfach. Und wenn die jetzt schon einen Trainer hätten, von dem sie wissen, er würde über den Sommer hinausbleiben, der könnte da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Einfluss nehmen.
Und das finde ich ist echt ein interessanter Punkt, ja. Weil ich habe das auch nicht so auf dem Schirm. Ne? Jetzt könnte der Trainer sagen, okay, theoretisch stehen uns doch eine ganze Menge zur Verfügung in der zweiten Liga, aber wir müssen uns von ein paar Leuten allein aus finanziellen Gründen trennen. Und dann könnte er, das wäre ja schon wichtig, da nochmal genauer hinschauen jetzt bis zum Ende der Saison.
Ganz genau, ganz genau. Und das geht nicht anders, dass die Schalke da natürlich von dem einen oder anderen teuren Spieler, der einen teuren Vertrag hat, einen Erstliga-Vertrag, der aber uneingeschränkt für die zweite Liga auch gültig wäre, dass sie sich dann von denjenigen trennen müssen. Logisch. Ne? Das wissen allerdings auch natürlich dann die anderen Vereine, die keine Höchstpreise unbedingt bezahlen würden für diejenigen. Also Schalke ist da wirklich in einer ganz, ganz schlechten Lage. Das ist alles nicht so rosig für die Schalker. Immerhin haben sie jetzt mit Peter Knebel einen zumindest klar benannt, der jetzt erstmal da für den sportlichen Bereich verantwortlich ist. Geht ja auch so ein bisschen darum, wer wird jetzt eigentlich neuer Sportvorstand. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Peter Knebel das in seiner ruhigen Art, die er hat, weitsichtigen Art auch, dass er das jetzt macht und vielleicht dann das so gut macht aus Sicht des Aufsichtsrates, dass die dann sagen, dann macht das auch über den Sommer hinaus.
Wir müssen vielleicht einmal dazu sagen, es ist 3:15, also Stand jetzt wissen wir auch noch nicht, wer am Freitag zum Beispiel auf dem Trainerstuhl sitzen wird bei den Schalkern. Haben wir übrigens auf der Sonntag Spiel, könnt ihr euch drauf freuen, Schalke gegen Mainz, auch für die Mainzer kein unwichtiges Spiel. Mike Büskens ist ein Name, der jetzt kursiert ist als möglicher Interimstrainer. Kannst du dazu noch was sagen abschließend?
Ja, der hat also rein von seiner Vita käme der natürlich auf jeden Fall in Frage. War schon Trainer in Düsseldorf, in Wien unter anderem und natürlich auch schon öfter mal jetzt Interimstrainer bei Schalke 04. Der kennt den Verein, ist Eurofighter und hängt ja da auch in den letzten Monaten schon immer so ein bisschen mit drin als Kaderplaner oder auch zwischenzeitlich als Bindeglied zu den verliehenen Spielern. Und da bin ich aber skeptisch, ob er das wirklich auch so will. Ja, ob er dann am Ende derjenige sein will, der sagt, ich lasse mich da jetzt als Trainer installieren bis zum Saisonende und weiß, dass er dann vermutlich derjenige sein wird, als Eurofighter, mit dem Schalke 04 zum vierten Mal in die zweite Liga abgestiegen ist.
Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Dass Norbert Elgert einfach sich treu bleibt. Also Alex saß mit ihm vor einer ganzen Weile mal in einem Interview zusammen, was du hier für einen Podcast geführt hast. Und es war immer wieder, also er hat es dir damals auch so gesagt und es wurde ja jetzt auch so ein bisschen, sickerte so ein bisschen durch, Teile der Mannschaft hätten den vielleicht in irgendeiner Konstellation mit bevorzugt, aber der bleibt sich einfach treu, ne? Also der macht halt den Job. Also gut, er ist ja da in anderer Funktion jetzt, glaube ich, ist er ja auch schon so ein bisschen, hat er ja noch andere Dinge mit übernommen, aber er will einfach diesen Cheftrainerposten bei Schalke nicht machen, ne? Ich finde das faszinierend.
Ja, und das muss man dann einfach auch anerkennen, auch von Schalker Seite und ihn auch nicht versuchen, da zu überreden. Er weiß, dass er ein super guter U19-Trainer ist, eine Ikone, dass er da auf einem Thron sitzt, was ihm niemand nehmen kann und dass er ein super Händchen und Gespür für Nachwuchsspieler hat. Aber er sträubt sich und er wird gute Gründe dafür haben, als Interimstrainer bei den Profis einzusteigen. Er wurde ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie so genannt. Aber er möchte das nicht und dann muss man es akzeptieren. Ja. Genau wie übrigens Huub Stevens, ja, auf den sich die Blicke immer wieder richten, wenn Schalke 04 in so einer Situation ist wie jetzt. Aber eigentlich muss man sagen, Mensch, nun lass doch mal den Mann in Ruhe, der ist jetzt inzwischen auch schon 66, 67, der macht jetzt noch den Aufsichtsrat bis zum Sommer, jetzt lass ihn doch auch dann irgendwann sein Privatleben, er hängt an Schalke 04 und würde sich wahrscheinlich ja am Ende vielleicht doch wieder breitschlagen lassen, aber da muss man ihn vielleicht vor sich selbst schützen, er wird's am Ende dann auch nicht werden, Vermutlich.
Man weiß nie so genau.
Wenn einer von deinen Kontakten, die da bei Schalke was zu sagen haben, auf dich stößt und sagt, der ist doch so nah dran bei Schalke, wir setzen den auf den Trainerstuhl, sag den bitte ab, wir brauchen dich weiter als Informationsquelle.
Mach es auf keinen Fall, Toni, bitte. Mach es auf keinen Fall.
Okay, dann ich rufe die nachher nochmal an und sag ab, okay?
Das ist ja sehr lieb. Wo können wir verbleiben? Toni, danke dir.
Alles klar. Ja, sehr gerne.
Lass uns mal noch ein Wort über den Schalker Gegner verlieren, über den VfB Stuttgart. Ich habe das schon ein paar Mal auf der Zunge gehabt in den letzten Wochen. Wir haben da ein neues Traumpaar in der Fußball-Bundesliga seit Manni Kals und Horst Rubesch. Es heißt jetzt nicht mehr Manni Flanke, ich Kopf, Tor von Horst Rubesch, sondern von Sascha Kalajdzic nach den Flanken von Borna Sosa. Es hat keiner mehr Kopfballtore in dieser Saison erzielt als Sascha Kalajdzic und gefühlt, es wird nicht stimmen, aber gefühlt sind alle von Borna Sosas Flanken mit seinem begnadeten linken Fuß vorbereitet worden. Ich stelle mir das so vor, wie die, also ich irgendwann oder früher so in, mit Bravo Sport und so, gibt es noch die Bravo Sport? Weiß ich nicht. Da hätte es so eine Homestory, so eine verträumte Homestory mit den beiden gegeben, wo die dann zusammen, da wäre man so mit denen im Park gegangen und dann hätten die so ein Picknick gemacht und dann hätten die aber auch immer wieder so im Park so der eine chippt die Bälle und der andere nickt sie so in den Picknickkorb rein oder sowas. Über die Flanken von Sosa haben wir schon gesprochen. Das Kopfballspiel von Kalajdzic müssen wir aber auch nochmal dazu packen, ne? Weil der ist nicht nur verdammt groß und deswegen ist er auch ein guter Zielspieler für solche Flanken, sondern das ist vom Timing her alles perfekt. Die beiden scheinen auch so einen siebten Sinn füreinander entwickelt zu haben, aber der, wie er die Kopfbälle auch macht, ist natürlich schon auch beeindruckend.
Ich habe die Folge hier mit einem ganz großen Inhaltsverzeichnis von irgendeiner Weltliteratur angekündigt. Das hast du einfach nur deine Jugendzeitschrift durchgegangen, ne? Also mit Wrestling und mit und mit dem, ja, du hast schon recht, mit der Jugend, mit der Freundschaftsstory von Sosa und Kalajdzic, ja, wahrscheinlich wäre es genau so gekommen. Ja. Ja. Frage ich mich, wie die Redakteure, also das ist, glaube ich, kein angenehmer Job, wenn du diese Idee hast und dann musst du den Agenten von den beiden anrufen und diese Idee vorstellen. Ja, also wir stellen uns so ein Kinderzimmer vor und dann würden die sich umarmen auf den Fotos.
Ja. Aber du hast recht, auf dem Platz funktioniert das richtig, richtig gut. Der ist ja gar nicht so richtig gut reingekommen in diese Saison, aber jetzt in den letzten Spielen ist er vorne wieder, auch weil Gonzalez, glaube ich, wieder verletzt war, ne, ist im Moment der absolute Zentrumspieler da vorne drin. Ich bin weiterhin Fan von dem, was Stuttgart macht. Ich bin total gespannt, was da in der kommenden Saison passiert. Ich glaube, defensiv könnten sie noch ein bisschen drauf satteln, aber da muss man eben auch überlegen, wo sie herkommen, nämlich aus der zweiten Liga. Und wir hatten das bei uns, ich glaube, am Mikro bei The Zone, als Julian Nagelsmann mal gesagt, das ist eine Mannschaft, die ist Aufsteiger. Und wenn du dieses Spielen siehst, dann ist das Letzte, woran du denkst, dass es ein Aufsteiger ist.
Ja.
Also die sind so gefestigt, die sind so spielerisch stark, die haben so Bock, den Ball zu haben und Dinge zu machen, so selbstbewusst auch in 1-gegen-1-Situationen. Da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass die als Aufsteiger jetzt gerade die erste Saison mit diesem Kader in der Liga spielen. Da ist so viel da und ich bin gespannt, wo es noch hingehört.
Ja, die haben so Unsung Heroes, ne? Dieser Endo, der jetzt auch mal 2 Tore macht, was der da wegarbeitet im zentralen Mittelfeld, dieser Mangala, das ist, glaube ich, ein Spieler ligaweit mit der, ich habe also selten, also wir haben jetzt über Amin Yunis ja zuletzt gesprochen, ne? Der hat auch eine Ballbehandlung, die in die Richtung geht. Ja. Der kriegt so oft Druck im Zentrum von 1-2 Gegenspielern und er löst es fast immer auf eine dermaßen elegante
Schön,
Art und
Weise.
Schön,
dass du den mal ansprichst, ja. Weil über den wird noch super wenig geredet. Über Endo, seit Christian Streich den so hoch gelobt hat, zumindest ein bisschen, aber der Typ ist genau der Kerl, an den ich jetzt gerade gedacht habe, als ich gesagt habe, so selbstbewusste Zocker. Der will selbst, wenn der Gegner draufpresst, den Ball haben und sich da rauslösen auf der Sechser-Position. Das ist schon geil, ja.
Ja, Aurel Mangala, der Belgier. Kann man nur, also wäre gut, wenn man den im Kicker-Manager-Spiel hätte. Habe ich aber nicht.
Habe ich mir fast gedacht. Das war jetzt kein überraschender Plot-Twist für alle unsere Hörer, weil sie wissen, dass du wahrscheinlich auch diese Woche nicht so abgeliefert haben dürftest. 37 Punkte sind es bei mir.
23 bei mir, André Silva wieder da. Aber wenn natürlich Stindl und Neuhaus meine Winterneuzugänge von der Bank kommend kumuliert 2 Punkte machen. Florian Wirtz gerade mit Leverkusen in der Krise steckt, auch Tapsoba, dann Angelinho kurzfristig bei Leipzig ausfällt. Was war eigentlich da los? Da gab es Irritation um einen Tweet. Er hat getwittert, er wäre gesund und einsatzfähig. Dann hat er kurzfristig nicht gespielt. Jetzt ist der Tweet mittlerweile gelöscht und Julian Nagelsmann hat gesagt, er soll das mit dem Twitter mal lieber lassen.
Ja, so grob gesagt. Ja. Der will halt immer spielen und die medizinische Abteilung muss ihm dann ab und zu sagen, dass es gar nicht so gut ist, wenn er jetzt spielt, weil sich da was im Muskelgewebe so tut. Ich weiß nicht, ob es den Begriff Muskelgewebe gibt, aber So ungefähr.
So, 27 Punkte und wir machen das heute einfach mal wieder. Wer ist denn der König des Spieltags in unserer Liga? Ich muss hier kurz mein Handy entsperren, dass es sich zur Seite drehen kann. David Fahrendorf mit 80 Punkten vor Maurice Reding. Der ist oft da oben mit dabei. Der Name, den habe ich schon oft gelesen, mit 79. Es haben einige einen sehr guten Spieltag erwischt, zum Beispiel unser lieber Kumpel Adrian Geiler auch mit über 70 Punkten in den Top 10 an diesem Spieltag.
Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wir freuen uns sehr und sagen, seid auch nächste Woche wieder mit dabei, um zu beobachten, wie Alex Schlüter und Benjamin Benny Zander im Kicker-Manager-Spiel versagen und sich von einem Interviewgast zum nächsten prügeln. Ja, nochmal herzlichen Dank an Maxi Arnold. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn am Ende eigentlich zusammengekommen?
Und wir müssten jetzt bei 12, 13, 14 Euro sein. Ich sag, wir ja, beide. Ist das peinlich. Ich würde sagen, wir beide stocken auf. Also von jedem von uns ein Zehner.
Ja, klar. Ich werde ja wohl jetzt von Wikipedia bezahlt werden.
Und Maxi wird da definitiv auch nochmal was draufpacken. Und die Frage ist nur, was machen wir jetzt damit?
Ja, aber wir können doch jetzt keine 34 Euro spenden. Ja, wir kriegen was hin. Mal gucken, was wir so machen. Maximilian Arnold wird sich da sicherlich auch noch ideenreich beteiligen. Ich würde sagen, das war's für heute, oder?
Ja, ich muss jetzt hier noch so einen Wikipedia-Artikel bearbeiten. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.